Hallo Stella.
Hallo Christian.
Wie geht's dir?
Ach ja, okay. Oh, wirklich okay.
Das ist der Schock, weil du mich jetzt im ersten Versuch nicht gehört hast.
Genau, wir hatten eine technische Schwierigkeit und außerdem haben wir gerade eben noch ein kleines Promo-Video gedreht für unseren Live-Podcast und haben diesen Wie-geht's-dir-Kram schon, schon ein bisschen ausgelutscht. Aber die wahre Antwort ist immer noch... Ach ja.
Ach ja. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, wenn du sagst Live-Podcast, aber ja, das kommt noch. Obwohl, es kommt genau, diese Folge kommt, glaube ich, genau.
Kommt die am Tag des Live-Podcasts? Ja, ja, das stimmt.
Oder? Nee, nächste Doch. Woche. Nee,
Woche vor. Aber trotzdem, vor dem Live-Podcast. Genau, also hier nochmal der Werbeblock.
Genau, 26. Juli im Rahmen von Kultur im Sommer live auf der großen Bühne im kleinen Festungshof. Wir zum Anschauen und Anhören. Gepaart mit zwei wunderbaren Gästinnen
aus Rüsselsheim,
Hanna Werum und Judith Kehler-Werum, zwei wunderbare TheatermacherInnen. Und ja, mal gucken, was draus wird. Aber genau,
also, das klingt so fatalistisch.
Ja, also mit der Erfahrung aus dem letzten Live-Podcast, da war es auch so.
Auch das war gut.
Da war auch so, was wird's? Es war super.
Ja.
Es kann nur noch superer werden. Genau. Ja, wunderbar. Also genau, 26. Juli, macht euch einen großen Haken, irgendwie eine große Markierung in den Kalender. Kostet keinen Eintritt, aber ihr sollt euch trotzdem vorher eine Karte holen und geht da am besten in die Vorverkaufsstelle bei Kultur 123.
Am Treff.
Am weil Theater. Sonst zahlt ihr 2 Euro Bearbeitungsgebühr für 0 Ticket. Das ist,
Ja.
Und wenn ihr euch dann ein Online-Ticket geholt habt, dann kriegen wir da auch noch irgendwie eine Lösung. Warum? Ihr kriegt einen Button.
Ein Button.
Oder Aufkleber, irgendwas
kriegt ihr geschenkt. Oder einen feuchten Händedruck von uns.
Genau. Eine Foto-Opportunity.
Ja.
Weil die alle müssen einen Fünfer zahlen für ein Foto.
So.
Ja.
Das ist viel Genug Geblänke. Der Vorrede. Ich habe den Tagesspruch, der ja uns ein bisschen einstimmt auf die heutige Folge. Unser Gast sitzt schon voller Spannung hoffentlich auch neben uns. Und der Tagesspruch ist zum allerersten Mal, ich gebe es jetzt direkt vorneweg, zum ersten Mal haben wir, glaube ich, einen Erich Kästner-Spruch.
Okay.
Den ich sehr mag. Ich liebe Erich Kästner.
Das wäre jetzt beinahe meine Notlösung gewesen, weil ich habe von dir diese Notapotheke.
Ja,
die hatte ich toll. Eben schon in der Hand, als wir auf der Spruchsuche waren. Aber super, lass mal hören.
Kästner. An allem Unfug, der passiert, sind nicht etwa nur die Schuld, die ihn tun, sondern auch die, die ihn nicht verhindern.
Willkommen bei Steilzeit. War so an Vorgeplinkel, war es mal was komplett Neues.
Ja, war ein bisschen länger auch als
schön.
Sonst.
Ja, war schön. Übrigens, 26. Juli.
Genau, nochmal kurz hier der Knoten ins Taschentuch.
Aber heute geht es um jemand anders. Unseren Gast, der heute hier sitzt. Hallo Rüdiger.
Hallo.
Rüdiger Schmidt. Ich glaube, das ist die Folge, auf die ich am meisten gewartet habe und vor der ich auch am meisten Respekt habe. Doch, das ist wirklich so. Rüdiger Schmidt, kurz zur Einordnung. Ich bin sehr, sehr sicher, dass viele Menschen, die zuhören, Rüdiger auf die eine oder andere Art kennen. Als Musiker, als Musiklehrer, als Mensch, der hier in Rüsselsheim auf eine Art schon sehr, sehr lange bekannt ist. Und ich freue mich, dass du bereit warst, hier heute herzukommen.
Das ist mir eine Freude.
Du bist auch total begeisterter Podcast-Hörer. Deswegen hatte ich sehr großen Respekt, weil du immer sehr kritisch zuhörst. Und das finde ich immer gut. Wir bräuchten eigentlich so eine kleine Kategorie, Rüdiger stellt's richtig oder so. Weil manchmal kommen so Nachrichten.
Wir können so einen Begleit-Podcast aufmachen. Nach jeder Folge kommt dann am Samstag nochmal so ein Recap mit, am besten dann mit dir und wir setzen Matthias noch dazu.
Der Faktencheck sozusagen.
Genau, der Faktencheck für Steilzeit. Aber ich habe auch lange darüber nachgedacht, wie wir diesen Podcast oder dieses Gespräch am sinnvollsten aufziehen. Weil natürlich kennen dich viele, aber ich glaube, viele kennen dich auch nicht, vielleicht, die hier zuhören. Deswegen stell dich doch gerne noch mal kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Warum bist du hier?
Ja, ich bin, wenn du mich jetzt im Moment fragst, ich bin Musiker und habe auch die Freude, an einer tollen Schule tolle Schülerinnen und Schüler zu unterrichten. Ich bin Musiker schon immer, aber von meiner Ausbildung her natürlich auch Lehrer für Englisch und Musik, arbeite an der Immanuel-Kant-Schule und und habe auch dort die Freude, dass ich da sehr viel Musik machen kann mit vielen Musik-AGs, die sich in diesem Projekt Kant-Vokal bündeln, von dem bestimmt einige schon gehört haben. Und die, aber die Charakterisierung Musiker trifft mich, glaube ich, deswegen am meisten, weil sie sowohl in der Schule als auch außerhalb der Schule das ist, was mich am ehesten charakterisiert.
Wir kennen dich schon länger, vor allem auch wahrscheinlich als allererstes in der Lehrerrolle. Ich habe eine Gastfrage mitgebracht, jetzt wo du gerade gesagt hast, was deine Fächer sind. Und zwar habe ich die mitgebracht von Christian Petersen, dem Heilpraktiker, der vor, ich glaube, in der ersten Staffel doch zu Gast war.
Ja.
Wann du zum letzten Mal Englisch unterrichtet hast oder ob du nur noch in deinen Musikprojekten aktiv bist.
Ich habe Englisch zum letzten Mal 2020 unterrichtet. Und jetzt wieder ab dem nächsten Schuljahr.
Weil das ist auch meine erste Erinnerung an dich als Englischlehrer. Ich war beim Tag der offenen Tür in der Schule und da war so wie so ein Probeunterricht oder man konnte einfach in den Unterricht mit reingehen. Und da hast du, ich glaube, eine sechste Klasse wahrscheinlich, in Englisch gehabt. Und das war meine erste Begegnung mit dir. Mhm. Also Musik war gar nicht so das allererste. Und dann kam das über den Chor und so weiter. Und du wurdest auch aktiv, weil es hat lange gedauert, bis ich überhaupt von dir unterrichtet wurde, nämlich in der 12. im Musikgrundkurs. Und du hast aber schon vorher eine Erfahrung, oder?
In der 7., glaube ich.
Ich bin am Überlegen, du warst mal ein Jahr lang Klassenlehrer bei uns. Aber
meine 8. Klasse übernommen und ich glaube, wir waren in Bayerisch Zell in den Alpen oder war das noch früher?
Das ist noch länger. Du warst Klassenlehrer, hast dann, glaube ich, auch Englisch unterrichtet bei uns und wir haben im Keller gesessen. Trakt 4 im Keller. Ein Raum, der nicht als Klassenraum vorgesehen war. So hat er zumindest ausgesehen. Das war so diese. Es ist immer noch die beste Schule. Aber nee, ja, tatsächlich. Also 8. Klasse muss es gewesen sein. Englischunterricht.
Genau, das sind so die ersten.
Kann es sein, vielleicht noch einmal in Musik, aber es kann sein, dass es in meiner Odyssee von ich wechsle von Musik auf Kunst und dann wieder auf Musik, weil mir beides irgendwie nicht so ganz gepasst. Kann sein, dass wir uns da auch nochmal begegnet sind.
Gab halt kein Schulfach Kultur, ne?
Ja, kein Mist. Schulfach Kultur. Ja, das, oder zu spät entdeckt, dass Kunst und Kultur doch was ganz, ganz Spannendes ist.
Genau, aber die Fächerfrage zielte bei mir so ein bisschen auf an. Du hast in unserem Fragebogen geschrieben, dass du zwischen 29 und 45 Jahren am liebsten Lehrer der Fächer Latein und Mathe mit Musik-AGs gewesen wärst oder geworden wärst. Das hat ja nicht so gut funktioniert. Du hast ja gar keine Latein und Mathe. Wo kommt das her?
Also ich bin einfach deswegen Englischlehrer, unter anderem, weil ich Englisch und Musik studiert habe. Und als ich mich entschieden habe zu studieren, war klar, ich will Musik studieren. Bloß was ich noch studiere, das war nicht so eindeutig. Und deswegen habe ich da Englisch genommen, weil ich dachte, Englisch ist sowas, was immer ganz toll ist, was man immer auf jeden Fall braucht. Stimmt ja auch, man braucht ja Englisch auf jeden Fall immer. Genau genommen war mein Lieblingsfach in meiner Schulzeit schon Latein. Ich hatte auch Latein-Leistungskurs und auch einen wahnsinnig tollen Lehrer in der Oberstufe. Das macht ja, also wie gerne man ein Fach mag, hängt ja unheimlich stark damit zusammen, wer da unterrichtet. Und dann habe ich im Laufe der Zeit durch Nachdenken über Mathe, durch Dinge mitbekommen, durch Lesen, durch dann irgendwann selbst Jungs haben und denen vielleicht irgendwann mal bei Mathehausaufgaben helfen und so weiter, gemerkt, dass mir das liegt und Spaß macht und dass mir solche mathematischen Gedankengänge auch ganz viel Freude machen. Und deswegen ist das auch so die Zeit, in der ich dachte, ich würde eigentlich total gern Latein unterrichten. Das merkt man dann immer, wenn ich irgendeine Vertretungsstunde im Fach Latein habe, dann versuche ich immer auf Biegen und Brechen irgendwas mit Latein zu machen. Oder in Mathe. Da gibt es oft Musikstunden vor einer Mathearbeit und die Schüler fragen, können Sie uns nochmal was erklären oder so? Oder können wir nochmal 10 Minuten Mathe lernen oder sowas? Und dann, wenn ich dann frage, was macht ihr denn, worum geht's denn und so weiter, da bin ich mal ganz stolz und es macht mir total Spaß, wenn ich dann irgendwas erklären kann. Also ich mag dieses Abstrahieren unheimlich gern. Das ist letztlich der Punkt.
Und du hast vorhin gesagt, du würdest dich eher oder zuallererst als Musiker heute vorstellen. War für dich denn das überhaupt eine Option, damals zu sagen, du studierst Musik mit einem hauptberuflichen Musikerdasein oder war für dich dieser Lehramtsaspekt schon immer wichtig?
Also eigentlich im Gegenteil. Ich kann da jetzt nur ein bisschen weiter ausholen. Mir war klar zu einem ziemlich frühen Zeitpunkt, dass ich gerne Musik studieren möchte. Aber ich habe nicht darüber nachgedacht, was Musik studieren heißt. Also, dass es verschiedene Arten von Musik studieren gibt. Und meinetwegen Hauptfach Klavier oder musikalische Früherziehung und was es alles so gibt. Die Leute, die ich kannte, die Musik studiert hatten, waren eben alle Musiklehrerinnen und Musiklehrer. Und daraufhin war das für mich klar, Musik studieren heißt also irgendwie Musik studieren, also Musik und irgendwas mit Schule. Und so habe ich dann auch angefangen, ein Jahr in Gießen und dann das Studium in Mainz. Und in diesem Studium habe ich auch nicht über Schule nachgedacht. Das ist auch nicht so wie heute. Heute ist das Schulmusikstudium schon sehr stark auf Schule ausgerichtet. Sehr früh geht man in die Klassen auch schon hinein, auch um zu schauen, ob es was für die Person selbst ist. Aber das hat halt damals, gab es damals noch gar nicht. Ich habe im zweiten, dritten, vierten Semester ganz viel geübt und hauptsächlich Klavier gespielt. Ich habe die ganzen Veranstaltungen auf dem Campus für Englisch und Pädagogik und so weiter, wie alle meine Mitstudentinnen und Mitstudenten nicht besonders ernst genommen. Ich bin vielmehr relativ bald, wie auch die meisten von uns, dann irgendwie mit einem schwarzen Rollkragenpullover rumgelaufen und dachte, ich werde so ein ganz großer Künstler und ich bin ein Künstler und so weiter. Und bis ich dann irgendwie ganz lange gebraucht habe, um zu verstehen, dass du einem ganz großen Künstler, das ist nochmal ein riesen Schritt und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass ich jetzt einfach mal ein bisschen mehr geübt habe oder so. Und das heißt, ich habe dann dieses Studium zu Ende gebracht, ich habe es auch gut zu Ende gebracht. Es hat mir auch immer Freude gemacht, insbesondere der musikalische Anteil. Und dann war ich auf einmal fertig und habe noch ein Aufbaustudium gemacht, Liedbegleitung, Chorrepetition. Das war nun wirklich ganz auf Musik machen und musizieren ausgerichtet. Aber dann habe ich die Möglichkeit auf einen Referendariatsplatz gehabt. Und da ich wie bis dahin in meinem ganzen Leben relativ planlos immer so vor mich hin gelebt habe und keine Strategie für mein Leben hatte, habe ich dann gedacht, okay, dann machst du jetzt auch noch das Referendariat, gehört ja irgendwie dazu und dann hast du auch einen Abschluss. Ich habe selbst da noch nicht gedacht, dass ich wirklich in die Schule gehen würde. Aber nach einigen Monaten, ich hatte das Riesenglück, erstens eine Ausbildung bei dem Albrecht Schmidt zu machen, der ein optimaler nicht nur Ausbilder für Musik war, sondern ein optimaler Motivator, der Dinge auf eine ganz tolle und ganz lässige und liebevolle und witzige Weise vorgelebt hat. Und der ist letztlich daran schuld, dass es für mich dann klar war, ja, das mit der Schule machst du, das gefällt dir. Und daneben gab es auch noch andere Leute, die mich auch gerade schon von Beginn des Referendariats an total beeinflusst haben. Bernd Hunger war ein ganz toller Englisch-Kollege von mir, leider schon länger in Pension. Und einer, der auch jetzt schon in Pension ist, ist der Horst Außenhof, der mich aus einer ganz anderen musikalischen Ecke als meinem klassischen Studium geprägt hat. Also das waren Persönlichkeiten, die mich mitgerissen haben. Und weil ich immer noch in dem Modus war, dass ich Sachen nicht selbst wirklich für mich entschieden habe, sondern irgendwo mitgerissen wurde, bin ich dadurch Lehrer geworden.
Das heißt, du hast dein Referendariat an der Kantschule gemacht und bist dort geblieben?
Ich habe das an der Kantschule gemacht und nach dem Referendariat ein knappes Jahr an einem Internat in Kirchheim-Bolanden unterrichtet. Und dann wurde an der Kantschule eine Stelle frei. Und diese Stelle war auch darauf ausgeschrieben, dass die betreffende Person, die Big Band, die Swing Kids leiten sollte. Und das hatte ich auch schon im Referendariat getan. Und weil ich da riesige Lust drauf hatte, habe ich mich dann sofort beworben.
Du hast mal die Swing Kids geleitet?
Ja, von ungefähr, ich glaube so von 99 bis 2005 oder so.
Ach, krass. Das ist ja verrückt.
Die roten Fäden, die gerade alle wiederkommen.
Okay.
Also diese erste CD zum Beispiel, Swing or Die, war die erste CD der Swing Kids. Mhm. Die habe ich mit der Band in Hannover aufgenommen. Und ich glaube, dass es sehr vielen Leuten so gibt, dass die das gar nicht so wahrgenommen haben, weil natürlich, es gibt ja so ein Papst über allem, über Swing Kids, IKS, Big Band, überhaupt Jazz und ganz Rüsselsheim wahrscheinlich. Und das ist der Horst Außenhof. Und das ist auch gut so und in Ordnung so. Und daher glaube ich, dass vielen Leuten, wenn sie nicht selbst mitgespielt haben, gar nicht so bewusst ist, dass ich die Swing Kids auch geleitet habe.
Weil du ja auch gesagt hast, Horst hat dich aus so einer ganz anderen Ecke abgeholt, weil du ja, auch hast gerade schon gesagt, du kommst aus dem, auch unter anderem aus dem Chorrepetitionsbereich. War dir im Studium schon so klar, dass du mal den Chor so krass etablieren und weiterentwickeln würdest? War das dir schon immer ein Anliegen? Weil Chorrepetition ist ja eigentlich eine Person. Also man begleitet eine oder zwei Personen, es ist oft im Opernbereich, Liedbegleitung. Es ist kein Chorleiter-Workshop, den du da quasi gemacht hast. Wie kam das zustande?
Ja, also es kann sein, dass man auch ein Chor, auch ein Musical oder auch ein Ballett begleitet als Chorrepetitor. Aber ich habe ehrlich gesagt da überhaupt noch nicht über Chor nachgedacht und hatte auch noch nie einen Chor geleitet. Ich weiß nur, dass der Albrecht Schmidt noch immer den Gospelchor geleitet hatte und irgendwann damit aufgehört hat. Und dann hat der Gospelchor, glaube ich, so ein Jahr sich irgendwie selbst versucht, über Wasser zu halten. Und dann bin ich irgendwie in die Bresche gesprungen. So ähnlich war das. Ich weiß es auch nicht genau. Und dann habe ich ein paar Jahre erst die ganz Kleinen geleitet, von Frau Nowak übernommen. Oh. Und dann diesen Gospelchor. Die Swingles als eine kleine Kerngruppe waren schon sehr früh, ich glaube 2000 entstanden.
Ja.
Und und irgendwie hat sich immer eins nach dem anderen ergeben, ohne dass ich da viel Konzept und Struktur gehabt hätte. Und das erste Mal, dass bei mir irgendwas gefunkt hat, war 2007, als wir bei so einem Landestreffen im Kurhaus in Wiesbaden mit dem Chor aufgetreten sind. Und da dachte ich mir, okay, und daraus kannst du jetzt irgendwas Größeres machen. Und daraufhin habe ich dann für das nächste Jahr 2008 das Theater gebucht. Und alles rückwärts gegangen. Ich habe das Theater erstmal selbst bezahlt sozusagen oder weil ja gar nicht klar war, gibt es Geld dafür und so weiter. Und habe dann den Titel festgelegt. Revue hieß der erste Titel.
Das Plakat habe ich noch.
Genau, dann habe ich das Plakat anfertigen lassen und dann habe ich angefangen darüber nachzudenken, was in dem Konzert passieren soll. Also ganz, ganz andersrum, als es normalerweise üblich ist. Und da hatte ich mich selbst unter den Druck gesetzt, eine Art Konzept zu entwickeln. Und das ist ja so dann fast unverändert geblieben.
Ich finde das total wild, weil, also wenn es dich beruhigt, nach außen hin, finde ich, wirkst du sehr, sehr, sehr strukturiert und sehr, als hättest du einen Plan. Das finde ich wild, weil du hast in den drei Worten, die alle falsch sind, auch geschrieben, ordentlich, gelangweilt und geringschätzig. Das stimmt, du bist weder gelangweilt noch geringschätzig, aber ich finde, also ich hatte immer den großen Eindruck, dass du super ordentlich bist. Also Glückwunsch zur Aufrechterhaltung.
ich glaube, das hat damit. Als Lehrer lernt man, glaube ich, ganz schnell, möglichst strukturiert und organisiert zu erscheinen.
Bloß nicht die Fassade.
Ich würde da jetzt tatsächlich einfach behaupten, das ist auch das, was der Beruf mit sich bringt. Oder das ist so dieses Image, das schwebt irgendwie vor und das. Man muss so leicht justieren, dann, damit es aufrechterhalten
wird. Es gibt schon auch Lehrer, bei denen man sehr schnell merkt, dass die gar nicht ordentlich sind und sehr zerstreut.
Harald Wojcik.
Zum Beispiel, aber ein sehr guter Lehrer, fand ich zu Teil.
Sehr guter Lehrer. Mir den großen Spaß an Latein gemacht. Aber ich finde, ich habe jetzt der Punkt, wo ich wieder zurückruder. Ich finde, es wird, glaube ich, heute eine schöne Folge, weil es immer wieder Namen fallen werden und wir dann hier sitzen nach, ja, schön. Und angefangen von Nowak über Hunger, über Schmidt, über Außenhof und sowas, weil wir die Leute natürlich an der Schule irgendwie miterlebt haben, an der immer noch besten Schule. Ich wurde letztens darauf hingewiesen, ich soll das nicht so häufig sagen, deswegen mache ich es jetzt noch häufiger. zu dem Studium, also ich bin ja auch ich nenne es jetzt mal mit großer Vorsicht glücklichen Rolle, da ich auch erst das Staatsexamen gemacht habe und auch dieses neue Lernstudium mitbekommen habe und dadurch auch, also es gibt immer noch genug Leute, die sich nicht abschrecken lassen von diesen ersten Lehrerfahrungen, die jetzt relativ früh sind. Das Problem ist, da sind viele Leute dabei, die das eher, dass den Lehramtsberuf tatsächlich so als Notnagel nehmen. Also die dann sagen, ich möchte eigentlich irgendwas mit Musik machen, weiß aber nicht, ob Musik was für mich ist, deswegen mache ich erstmal Musiklehramt. Also das kommt immer noch vor. Und die Leute mit dem Rollkragenpulli auf dem Campus gibt es immer noch. Die habe ich alle live erlebt, weil die bei uns im Gebäude waren die Germanisten, die dann aus irgendeinem Grund alle mit dem Rollkragen rumgelaufen sind. Von Musik habe ich nicht so viel mitbekommen. Die haben irgendwann ein neues Gebäude gehabt. Da war es immer mal ganz spannend, wenn du dich bei denen in den Hof gestellt hast. Weil aus dem einen Keller kam dann Klavier, mal ein bisschen gerade, mal ein bisschen schief. Da kam dann Klarinette raus. Also es war, war sehr, sehr spannend. Aber ich finde den Werdegang super. Also bei mir war es tatsächlich so, wie gesagt, ich will eigentlich Leuten was beibringen, ganz cool. Deswegen mache ich jetzt Lehramt. Und hatte keine Vorstellung, was man mit Geschichte macht. Schon gar nicht, was man mit Philosophie in einem Arztstudium machen könnte. Deswegen ist es aber mal schön, das immer auf die andere Art und Weise oder die andere Richtung zu hören.
Ja, ich weiß auch gar nicht, ob es da eine richtige oder falsche Herangehensweise gibt. Aber ich finde das insofern spannend, dass du eigentlich, ich weiß auch nicht, ich finde es bewundernswert, dass du so viel Spaß daran hattest, das auch Leuten zu vermitteln. Weil ich finde, hauptberuflich Musiker zu sein, ist ein harter Job, für den man auch, glaube ich, echt teilweise über Leichen gehen kann. Und wo man sich auch sehr viel alleine durchschlagen muss und dann aber zu sagen, okay, ich lasse das jetzt so und ich mache das mit einem gemeinwohlorientierten Gedanken, finde ich irgendwie sehr schön. Ich hatte noch eine Frage und zwar, du spielst ja nicht nur Klavier und dein erstes Instrument ist auch gar nicht das Klavier, sondern?
Akkordeon. Ich betrachte mich jetzt eigentlich auch als Akkordeonist in erster Linie. Obwohl im Studium war mein Hauptfach Klavier.
Kann man das im Hauptfach studieren überhaupt, Akkordeon?
Das hätte ich damals, ich habe Aufnahmeprüfungen auch in Hannover gemacht zum Beispiel, in Hannover hätte ich auch Akkordeon studieren können, aber ich habe in Hannover die Aufnahmeprüfung auch mit Klavier gemacht. Also erstens mal war zu dem Zeitpunkt Akkordeon für mich ein total peinliches und unbrauchbares Instrument. Ich habe auch nicht so viel gekonnt und hatte auch nicht das richtige Instrument. Und außerdem, es gibt verschiedene Arten von Akkordeons. Und in diesem Konservatoriums- und Hochschulbereich gibt es sehr oft nur eine ganz bestimmte Art von Akkordeon, die da erwünscht ist. Nämlich eine, bei der man auch mit den Knöpfen der linken Hand Melodien spielen kann. Das nennt man auch Melodiebass-Akkordeon, ist aber eigentlich, ich kritisiere das ein bisschen, weil es eigentlich der ursprünglichen Idee dieses Instruments widerspricht und eher so ein Versuch ist, damit man ein bisschen mehr barocke Musik spielen kann, die ähnlich gedacht ist für Akkordeon und damit man...
Wer kennt es nicht, das Akkordeon, das Barockinstrument.
Was übrigens barocke Musik auf dem Akkordeon klingt ganz toll, nebenbei. Ja? Das ist, ich denke mir wirklich ganz oft, dass so ein Bach... wenn der das Instrument gekannt hätte, wegen dieser Möglichkeiten geliebt hätte, weil Bach ja nur Tasteninstrumente kannte, die immer nur gleich laute Töne von sich gegeben haben. Es gab die ersten Klavichords, die so ein bisschen, aber nicht im Konzertsaal, verschiedene Lautstärken erzeugen konnten. Und vor allen Dingen gab es nicht irgendwelche Instrumente, bei der man die Lautstärke eines Tons, während er erklingt, verändern kann. Das heißt, so gesehen hat das Akkordeon ein orchestrales Element, weil ich einen Ton anschwellen lassen kann, verschwinden lassen kann. Und also es kann unglaublich emotional und unheimlich intensiv musikalisch sein, unter bestimmten Bedingungen. Und ich glaube, Bach hätte das. Wäre fasziniert gewesen von diesem Instrument.
Und es gab aber doch bestimmt einen Grund, warum du das angefangen hast mal, also bevor es dir peinlich war.
Ja, der ist auch so ein bisschen peinlich, der Grund.
Oder sind typische Eltern, mach das mal. Nimm mal das Instrument in die Hand.
Gitarre ist uns so teuer hier.
Also ich muss schon wieder ein bisschen ausholen bei meinem Vater. Also ich hab ganz viel von dem, was ich heute musikalisch bin, meinem Vater zu verdanken und habe das erst vor einigen Jahren verstanden. Mein Vater ist 1933 geboren. Sein Vater ist ganz früh gestorben und der hat eine total arme und komplizierte Jugend gehabt. Und eine Jugend voller Verzicht und voller unerfüllter Wünsche. Und einer dieser Wünsche war, ein Instrument zu erlernen, Musik zu machen und so weiter. Und wie Eltern so sind, die Kinder sollen es mal besser haben. Und deswegen hat mein Vater mir, als ich 6 Jahre alt war, mitgeteilt, er hätte mir einen, Achso, ich muss noch dazu sagen, ich war noch im Fußballverein und habe mich aber als völlig untauglich erwiesen. Und dann hatte ich auch noch Asthma und da, damals hieß es ja bei Asthmatikern, bitte beweg dich nicht, mach bloß keinen Sport. Also ganz, ganz, ganz bescheuert eigentlich, ja. Aber das Einzige, was in diesem winzig kleinen Westerwalddorf noch übrig blieb, war die Akkordeongruppe. Also hat mein Vater dann ein kleines Akkordeon gekauft und mir das mit strahlenden Augen erzählt. Ich habe dir ein Akkordeon gekauft, nächsten Samstag hast du die nächste Akkordeonstunde. Und ich war ganz verzweifelt. Ich wollte auf keinen Fall Akkordeon lernen. Und dann war mein Vater total eingeschnappt, weil er das nicht verstehen konnte. Und mein kleiner Bruder, also 7 Jahre jünger, war zu dem Zeitpunkt schon unterwegs und dann hat er indigniert gesagt, dann okay, dann stelle ich es auf den Speicher und dann kriegt es dein Bruder, wenn er auf die Welt kommt. Und das war natürlich, das wollte ich auch nicht, das hat mich auch gestört. Also habe ich dann zähneknirschend doch angefangen, Akkordeon zu lernen und habe dann recht quantitativ viel gespielt. Ich habe nicht gut geübt, ich habe auch keine Anleitung gehabt, wie man gut übt oder sich was erwirbt, aber ich habe unheimlich viel gespielt. Und in diesen Gruppen bin ich auch relativ schnell, ich habe dann sozusagen Klassen übersprungen, weil ich viel schnellere Fortschritte gemacht habe, was nicht eine besondere Begabung war, sondern einfach nur dieses, ich habe halt jeden Tag eine halbe Stunde, Stunde gespielt, hat mein Vater auch drauf Wert gelegt, ja, oder drauf geachtet.
Das ist viel.
Und die anderen halt gar nicht oder vielleicht mal 5 Minuten oder so. Und obwohl ich es öfter verflucht habe, bin ich eigentlich sehr froh, dass mein Vater sehr darauf geachtet hat und wenn er nicht da war, meine Mutter angehalten hat, darauf zu achten, dass ich wirklich auch auf die Uhr zu gucken und dass ich auch wirklich 30 Minuten oder
guck, fünf dass der Bub seine
spiele. Genau. Und es gab aber noch eine andere Sache. Mein Vater hat unheimlich viel und gerne Musik gehört. Der war oft im Auto unterwegs und hat dabei viel Musik gehört. Meistens volkstümliche Musik oder so HR1 war das damals, glaube ich, also Schlager und volkstümliche Musik. Und wenn dem irgendwas gut gefallen hat, dann hat er das auf eine Kassette aufgenommen, der hat mal so und hat mir die gegeben, hat gesagt, hier, spiel doch das mal. Und ich habe dann deswegen, also ohne viel drüber nachzudenken, habe ich mir das angehört, oft dann auch schön gefunden und angefangen, diese Melodien nachzuspielen. Und habe damit natürlich, also dieses riesige Geschenk erhalten, dass ich als recht kleines Kind angefangen habe zu üben, nach Gehör zu spielen. Und das davon profitiere ich heute noch unglaublich. Also ich kann normalerweise irgendeine Melodie hören und die dann spielen oder irgendwie im Kinofilm, wenn mir da irgendwas gefallen hat, dann kann ich diese Musik normalerweise zu Hause spielen. Also das ist irgendwie ein akustisches Gedächtnis, das ich da irgendwie habe. Und das ist bei mir so das vollkommen krasse Gegenteil zum Textgedächtnis, den ich mir einfach überhaupt,
das kann ich bestätigen.
Nicht, überhaupt nicht merken kann. Und das ist eigentlich fast komisch.
Dafür hast du ja den Chor.
Ja, es kommt ja manchmal vor, dass ich, selten, aber manchmal kommt es vor, dass ich den Chor dirigiere. Und da habe ich schon und wenn man dirigiert, dann spricht man irgendwie die Worte, singt so auch mit und zeigt die Worte auch an. Und ich habe da schon so sympathische, eigentlich peinlich sympathische Momente erlebt, dass ich mit voller Inbrunst irgendeinen A für an oder so angedeutet habe und mit einem müden, freundlichen Lächeln der Chor irgendwas mit I wegen in angefangen hat zu singen, so nach dem Motto, oh, naja, auf den brauchen wir nicht so zu achten.
Ich verstehe deine unnütze Superkraftangabe, dass du gerne Texte scannen und direkt im Gehirn speichern
könntest. Ja, das wäre wirklich genial.
Das wäre ziemlich gut, ja. Aber ich finde, das ist, glaube ich, vielleicht sogar nicht normal, aber schon, das gibt es, glaube ich, oft, dass man auch irgendwie so eine Ermüdungserscheinung hat von einem Instrument dann oder auf ein anderes oder notgedrungen auf ein anderes umsattelt. Bei dir war es wahrscheinlich das Klavier einfach studiumsbedingt. Woher kommt das, dass du jetzt wieder Bock hast richtig auf das Akkordeon? Ich meine, du bist ja schon ein Akkordeon-Enthusiast, wenn man dich kennt. Das ist, dominiert schon auch oft deine Social-Media-Feeds und du bist schon ein richtiger Experte einfach für dieses Instrument.
Also ich habe Akkordeon bis ungefähr 18, 19, 20 gespielt und zwar funktional. Ich habe tierisch viel Geld verdient mit auf 50. Geburtstagen, so Unterhaltungsmusik spielen und so weiter. Also da habe ich viel mehr Geld verdient als irgendwelche anderen Schülerinnen und Schüler mit irgendwelchen Jobs oder so. Aber gleichzeitig war es ja auch so ein ganz uncooles Instrument. Und dazu gehörte auch noch die Art des Instruments, wie es klang, und auch noch die Art der Musik, die ich gespielt habe. Und wie für ganz, ganz viele andere Menschen galt für mich auch, das ist irgendwie so ein bisschen was Schäbiges. Und ich will aber ein richtiges Instrument spielen. Irgendwas Solides, was Ernsthaftes, was Anspruchsvolles. Außerdem war es auch noch immer das Instrument, in das mein Vater immer noch alle Hoffnungen gebündelt hat, hatte, dass ich damit vielleicht nicht eine große Karriere, aber vielleicht neben einem soliden Beruf, den ich mal erlernen sollte, ich sollte zur Bank, dass ich daneben vielleicht noch ganz viel Musik nebenher machen kann und so weiter. Das war so sein Bild davon, wie es von einer schönen Zukunft für mich. Und also auch aus so einem Trotz heraus habe ich dann irgendwann gesagt, ich muss jetzt Klavier lernen, und dann haben wir eins gekauft, und dann hatte ich aber erstmal keinen Unterricht, den habe ich dann irgendwann auch mir erkämpft. Das ist einer der wenigen Momente, wo ich mir in meinem jüngeren Leben irgendwas erkämpft habe. Und habe dann eine Aufnahmeprüfung vorbereitet und habe, da ich sehr spät angefangen hatte, Klavier zu spielen, habe ich auch eigentlich sehr früh angefangen, diese drei Aufnahmeprüfungsstücke zu üben. Und hauptsächlich die und kaum was anderes, also die eigentlich zu schwer waren für mich, aber die ich dann so gut konnte, dass sie wohl doch überzeugend waren.
Ja.
Ja, und dann, die andere Sache ist, dann hat mich die Band La Serena vor ungefähr 15 Jahren bei einer CD-Produktion gefragt, ob ich da nicht, ich hätte doch ein Akkordeon, ob ich da nicht zwei, drei Spuren mit aufnehmen könnte. Und das, und dann haben sie mir die Noten geschickt, und die Noten fand ich ziemlich schwierig. Ich war also skeptisch, ob das klappen würde, und habe dann innerhalb von zwei, drei Tagen eben mir das eingeübt und festgestellt, dass ich es ziemlich schnell konnte. Also, und dass ich eigentlich für das Erlernen am Akkordeon immer noch viel weniger Zeit brauchte als für das Erlernen einer schwierigen Sache am Klavier. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass ich das Akkordeon so viel jünger angefangen habe zu spielen. Und das war so ein Zeichen, und dann habe ich wieder mehr gespielt in der Band La Serena, bei anderen Anlässen, zwischenzeitlich übrigens auch immer ein bisschen in einem Salonorchester vom Albrecht Schmidt, wo ich immer mal kurz Akkordeon gespielt habe. Und dann habe ich auf einmal das Instrument neu kennengelernt, als total wohlklingendes, expressives Instrument. Wenn man bestimmte böse Sachen nicht macht, wie immer laut spielen oder wie also es gibt, das Akkordeon kann gleichzeitig ganz furchtbar klingen und anders als ein Klavier, finde ich, oder eine Geige. Es kann wirklich ganz unangenehm sein und es kann richtig toll sein und ganz emotional und ganz musikalisch. Und dann habe ich angefangen zu tüfteln und herauszufinden, welche Gestaltungsmöglichkeiten gibt's, welche sollte man vermeiden, wie kann man es anders mikrofonieren und so weiter. Und das hat eigentlich zu meiner heutigen Vorstellung von Akkordeonspielen geführt. Und die ist mir tatsächlich sehr wichtig.
Ja, aber wo kommt das her, dass das Akkordeon so ein Imageproblem hat? Also,
ja, das ist eine, ich weiß nicht, ob das sprengt den Podcast eigentlich. Das ist eine lange Geschichte. Ich versuche es ganz kurz zu machen. Das Akkordeon ist eigentlich eine total geniale Erfindung von, ich weiß nicht, vor 165 Jahren ungefähr. Das heißt, in der Zeit, in der Musik machen, Instrumente lernen und so weiter, was für die höheren Töchter und so war. Und dann hat jemand dieses Instrument gebaut und das so raffiniert gebaut, dass man diese ersten Akkordeons, dass man darauf nicht falsch spielen konnte. Die hatten nur wenige Knöpfe, die haben beim Ziehen anders geklungen als beim Drücken, aber alle gezogenen Töne haben immer zueinander gepasst und alle gedrückten Töne haben immer zueinander gepasst. Das heißt, es klang sofort so ein bisschen volkstümlich, es klang nach Akkorden, man konnte mit zwei, dreimal Tüfteln eine kleine Begleitung spielen und so weiter. Und das hat dazu geführt, dass sich dieses Akkordeon dann, es ist quasi in Deutschland und in Österreich gleichzeitig erfunden worden, wenn man so will, dass es sich von da aus sofort in diesen Ländern und dann der ganzen Welt ausgebreitet hat. Und es war natürlich damit gleichzeitig das totale Gossen-Instrument. Also die einfachen Leute spielen Akkordeon und die gehobenen spielen irgendwas anderes. Und die Akkordeons klangen auch furchtbar und konnten eben auch nur einfachste volkstümliche Musik spielen. Und das Instrument von damals hat sich so sehr weiterentwickelt, dass nur noch die Tonerzeugung eigentlich heute übrig geblieben ist. Aber es ist, es gibt heute schon sehr, sehr edle Instrumente, mit Geigen, Bauholz und so weiter konstruiert werden und so weiter.
Ich denke es mal einfach nur, weil Akkordeon eigentlich, es gibt eine sehr stark popkulturelle Aufladung, weil egal welchen Zeichentrick, welchen Cartoon man schaut, irgendjemand kriegt was auf den Deckel, hat einen Akkordeonhals und sowas. Oder irgendwie dieses urige, ja gut, da fängt wieder das urige an, irgendwie auf See und dann wird Akkordeon gespielt. Aber das dann trotzdem so dieses Volkstümliche da, aber das kommt über die Lieder, die Erklärung klang einleuchten.
Ja.
Weil gleichzeitig denke ich dann halt auch an so, aus den USA dann so Weird Al Yankovic, der mit dem Akkordeon völlig abdreht und dass sich das nicht irgendwie besser durchsetzt.
Aber das ist das ist ja wirklich das Spannende, wie extrem unterschiedlich Akkordeonmusik weltweit klingt. Und dabei gibt es auch Sachen, ich glaube, die wenigsten Leute kennen Akkordeonmusik aus Madagaskar. Die würden sich total wundern, wenn sie das hören, ja. Und es ist sehr, sehr erstaunlich, was es an Arten von Musik gibt. Und dann ist übrigens, wir reden ja bis jetzt nur von Akkordeons, die nur Knöpfe haben. Und als dann die Unterhaltungs- und Jazzbands in den 20er, 30er Jahren dann plötzlich die Mode bekam, dass irgendwie für bestimmte Musikrichtungen ein Akkordeon dabei sein sollte. Da hat man erst Akkordeons mit Tasten konstruiert, damit Pianisten hauptsächlich damals schnell umsteigen konnten. Und und dann ist es da auch wieder in diese Schlagerecke gerutscht. Und von vornherein und bis heute ist es auch sehr, sehr etabliert, natürlich in der Volksmusik. Und da gibt es tolle Musik. Also da muss man ein bisschen aufpassen, ob man so von der volkstümlichen Hitparade und diesem Schmäh da redet oder so eine richtig gute alpenländische Volksmusik mit dem Akkordeon. Das sind dann auch sehr spezielle Instrumente. Das Jazzer würden sagen, das gruft ganz schön.
Ich finde Akkordeon, um das vielleicht ein bisschen abzurunden, ein total unterschätztes Instrument. Allein schon, weil ich es extrem herausfordernd finde, wie man ohne hinzugucken, weiß, wo welcher Knopf ist und was der macht und was man drücken muss. Und dann muss man auch noch auseinanderziehen. Dann muss man mit der anderen Hand noch das machen. Also so diese Koordination von zwei Händen, dass die zwei verschiedene Sachen machen. Also ich glaube, das ist schon einfach für den Kopf auch saugut. Also ich meine, das hast du natürlich auch bei Geige und Cello und bei allen Instrumenten, wo du bei allen Instrumenten, wo du einfach beide Hände benutzt und deinen Kopf benutzt ja sowieso, Noten lesen, bla bla. Aber beim Akkordeon, da bin ich noch nie durchgestiegen. Das fand ich schon immer sehr bewundernswert, dass die Leute genau wissen und es sieht so effortless aus. Also es ist so total dülü und
das finde ich total. Das ist eigentlich genau die Frage. Weißt du, was du gerade drückst, wenn du spielst? Oder?
Hoffe ich.
Weil es ist natürlich diese Flut an Knöpfen nebendran. Das ist,
du hast einen Orientierungsknopf, oder? Einen.
Drei, es sind drei Orientierungsknöpfe, okay. Damit ich weiß, wo das C ist und noch zwei andere Töne. Also es ist nicht so schlimm, wie es wahrscheinlich aussieht. Und ich glaube auch zum Beispiel nicht, dass ein Akkordeon mehr Koordination bedarf als andere Instrumente. Ich glaube, bei allen Instrumenten sind zwei Hände im Spiel, oder? Vielleicht, ich weiß nicht, wenn ich lang genug nachdenke. Kalimba, weiß ich nicht, aber bei den meisten Instrumenten, ja. Und interessant beim Akkordeon ist nebenbei auch noch der Vergleich zur Geige, genau wie eine Geige eine Bogenführung hat. Und so hat ein Akkordeon eine Balgführung. Mhm. Also da gibt es noch, und das Akkordeon hat durch den Balg und die Luft darin auch etwas mit Stimme zu tun, mit Atem und so weiter. Aber jetzt wegen der Koordination, die Knöpfe sind völlig anders angeordnet. Also nicht C, D, E, F, G, A, H wie eine Tonleiter, sondern im Quintenzirkel. Was im allerersten Moment die Sache komplizierter macht, also weil man ja erstmal diese Tonfolge lernen muss. Der Vorteil ist nur, wenn man die dann kann, dann gibt es dafür auf dieser linken Seite nicht mehr verschiedene Tonarten. Dann sind Bewegungsabläufe immer in allen Tonarten gleich. Und im Gegensatz zur rechten Seite, bei der man bei jeder Tonart irgendwelche anderen schwarzen und weißen Tasten wissen und berücksichtigen muss, gibt es diese Kompliziertheit überhaupt nicht mehr auf der linken Knopfseite.
kurzer Exkurs in die Musiktheorie und die Musikbaukunst.
Ich habe eben nur bei Quinn Circle habe ich schon gedacht, das ist eigentlich der Moment gewesen, wo ich wieder auf Kunst gewechselt bin. Aber jetzt klingt es irgendwie logischer, also so ein paar Jahre danach.
Vielleicht ist das Akkordeon das Instrument für dich. Dein Einstieg in die Welt der Musik. Ja, wer weiß. Wenn es einer initiieren kann, wahrscheinlich Rüdiger Schmidt.
Also jetzt mal ohne Witz, ich habe schon total oft gedacht, dass das Akkordeon so viele kleine Einsteiger-Akkordeons, es gibt ja Musikklassen, es gibt Bläserklassen, es gibt Gesangsklassen und so weiter. Ich glaube tatsächlich, eine Akkordeonklasse wäre das optimale Einstiegsinstrument für so 5-6-Klässler Musikunterricht, weil sie so vieles lernen nur durchs Machen. Quintenzirkel. Mhm. Die müssen nie nachdenken über einen Quintenzirkel. Ja, ich habe in meinem ganzen Leben nie Quintenzirkel gelernt oder drüber nachgedacht, weil der für mich immer völlig selbstverständlich da war. Und, und das hat riesige weitere führende Vorteile. Ja. Mhm. Also das ist schon ganz toll. Ich habe mich nur tatsächlich nie getraut, in irgendeinem Gremium das jemals vorzuschlagen, weil ich Angst vor sämtlichen Kolleginnen und Kollegen.
Jetzt ist es out in the open. Jetzt ist der Moment.
Musst du einfach nur diese Folge diesen ganzen Gremien vorspielen. Da ab ist nächsten alles Frühjahr. Drin. Von der Funktionsweise die über die Graniosität von diesem ganzen Instrument. Das, ja.
Super spannend. Also, wie gesagt, ich finde das sehr interessant. Man sieht dich aber tatsächlich auch auf alten Fotos oft mit Akkordeon auf dem Rücken. Ich habe gerade nochmal recherchiert. Du hast 2014 den Kulturpreis der Stadt Rüsselsheim bekommen. Und auch auf dem Pressebild damals hast du schon ein Akkordeon hinten drauf. Also du bist nicht so der klassische Pianist, obwohl die Leute, die dich jetzt über Kantvokal kennen natürlich, oftmals nur den Rücken sehen, weil du viel am Flügel sitzt.
Ja, das hat einen einfachen Grund. Bei diesem Kulturpreis-Foto brauchte ich auf die Schnelle ein gutes Foto. Und La Serena hatte gerade Bandfotos gemacht. Ah. Und dadurch hatte ich eins mit Akkordeon.
Okay. Ja, das leitet uns aber trotzdem jetzt so ein bisschen zu dieser Rüsselsheim-Dimension von dem Ganzen über. Da habe ich ein paar Fragen. Und zwar, also ich finde es schon relativ außergewöhnlich, dass ein Lehrer, der nicht von hier kommt, ursprünglich, so viel Engagement für die Stadt zeigt, in der er an einer Schule angestellt ist. Also Lehrer, die von außerhalb kommen, gibt es an allen Schulen hier in Rüsselsheim oder in jeder Stadt, gibt es ja en masse. Und dass die aber so ein Bedürfnis verspüren oder ähnliches, in der Stadt so eine Wirkung zu entfalten. Ich glaube, es gibt Lehrer, die wollen auf gar keinen Fall in der Stadt, wo sie arbeiten, irgendwas in der Öffentlichkeit machen. Wo kommt dieser krasse Rüsselsheim-Bezug her? Wo? Erzähl mal, das frage ich mich schon sehr, sehr lange. Und wir kennen uns schon sehr lange und ich weiß es immer noch nicht.
Das ist vermutlich ein bisschen langweilig, die Antwort. Das ist ganz einfach. Also erstmal, ich will gar nicht eine große Wirkung entfalten. Also das ist gar nicht meine Motivation. Ich will einfach Musik machen oder irgendwas erreichen. Aber diese Wirkung ergibt sich dann vielleicht manchmal, wenn was gelungen ist. Ich bin in das Haus, in dem ich jetzt lebe, mit meiner Familie im Jahr 2000 gezogen. Und in diesen ersten Jahren, das war auch die Zeit, in der ich die Swing Kids geleitet habe, andere Projekte in der Schule gemacht habe. Die Swing Kids waren ständig unterwegs, die Swingles waren auch ständig irgendwo. Ich glaube, ich habe in den ersten Jahren mehr Zeit in Rüsselsheim als inklusive Schlafenszeit in meinem Wohnort verbracht. Und ich weiß auch noch, dass wir von einer Nachbarin gefragt wurden, warum wir überhaupt hier ein Haus gekauft hätten oder warum wir überhaupt da hingezogen seien. Wir wären doch nie da. Also bei meiner Frau war es ein bisschen ähnlich in einer anderen Schule. Und erst als dann Kinder kamen und durch auch familiäre Veränderungen war es dann am Ende so, dass ich zwar zeitlich mehr zu Hause verbracht habe, aber nichtsdestotrotz ist die Stadt Rüsselsheim ja immer sozusagen das Zentrum von allem, was ich getan habe, gewesen. Also alles mögliche Musikalische ging von dort aus. Also selbst ein Auftritt irgendwo sonst war einer, der vermutlich in Rüsselsheim angefragt worden war. Dann kommt es auch noch, ist es bei mir tatsächlich so, dass ich sehr gerne in Rüsselsheim gewohnt hätte. Und zwar aus dieser Einfachheit heraus, ich hätte sehr gerne ich glaube, ich würde am liebsten, da gibt es noch diese Wohnung an der Kantschule dran. Da ist noch so eine, ich glaube, da würde ich am liebsten.
Die Hausmeisterwohnung?
Ich glaube, es ist die Hausmeisterwohnung. Ja, ja, also ich habe das immer, erstens hatte ich nie irgendwie ein Problem mit, damit privat von Schülern oder so gesehen zu werden. Ich habe, glaube ich, auch ein eher, also auf jeden Fall einen netten persönlichen Kontakt, glaube ich, zu den Schülern. Also nicht dieser, Moment mal, ich bin aber Lehrer oder sowas. Und die andere Sache ist, dass ich es einfach so praktisch gefunden hätte. Da ich auch immer irgendwelche Sachen vergesse, ich bin ja unordentlich, nochmal schnell nach Heim zu gehen und noch was zu holen und so
weiter. Nicht erst eine Weile fahren zu müssen, das stimmt natürlich. Aber du hast schon einen besonderen, also mir kommt das so vor, du hast schon einen besonderen Bezug zu Rüsselsheim. Wer so verfolgt, was du grundsätzlich auch in der Öffentlichkeit von deinen Wahrnehmungen erzählst, auch bei Social Media oder sonst wo, kommt Rüsselsheim schon öfter vor und es spielt eine Rolle und es interessiert dich, was hier so passiert. Das finde ich bemerkenswert, weil gerade für, haben wir glaube ich letztes oder vorletztes Mal schon gesagt, Leute von auswärts den Blick auf Rüsselsheim zu haben, nach wie vor immer sehr, sehr spannend. Wie ist denn Rüsselsheim so für dich? Was bedeutet dir diese Stadt? Abgesehen davon, dass sie quasi deine Hauptwirkungsstätte mittlerweile so ist, oder nicht unbedingt deine Hauptwirkungsstätte, aber die Stadt, wo wirklich viel passiert ist, musikalisch wahrscheinlich auch.
Also es ist erstmal die Stadt, in der ich von allen Orten der Welt am allermeisten Leute kenne und ganz viele tolle Leute kenne, die ich sehr mag, auch selbst erkannt werde von vielen Leuten. Dadurch ist ja schon mal so ein Gefühl von zu Hause. Dann finde ich Rüsselsheim auf eine ganz positive Weise eine einfache Stadt. Also das heißt, sie ist übersichtlich. Sie ist auch so autotechnisch beispielsweise einfach. Sie ist übersichtlich von irgendeinem Ort. Man hat erst was im Theater, dann muss man nochmal ins Rathaus, dann nochmal da und da. Das geht alles ganz schnell, weil man mal schnell vorbeifährt. Es ist total übersichtlich dadurch. Es liegt genial von Rüsselsheim. Es ist so wie so ein Drehkreuz, von wo aus man im ganzen Rhein-Main, Großraum Rhein-Main, wirklich überall schnell hin kann. Und es liegt so richtig mittendrin, ohne dass man in einer fetten Großstadt zwischen den Türmen irgendwie lebt. Ich finde das alles richtig toll. Und was ich aber auch bemerkenswert finde, ist, wie viel kulturell passiert und vielleicht gerade, weil der Ruf von Rüsselsheim nicht so toll ist und oder auch missverstanden. Also Leuten, denen ich von Rüsselsheim erzähle, bei mir zu Hause, wo ich geboren bin, die meinen, ah ja, Drosselgasse und so weiter. Also die müssen, denen muss ich erstmal erklären, nein, nicht Rüdesheim, es ist Rüsselsheim und so. Also, und dann Opel und so weiter. Das ist das, was sie wissen. Oder beziehungsweise nicht wissen. Und dann, was ich besonders finde, sind die vielen sehr, sehr unterschiedlichen und manchmal sogar, vielleicht sogar ein bisschen gegensätzlichen Aktivitäten in Rüsselsheim, die Vielfalt darstellen und die es eigentlich jedem Menschen ermöglichen, irgendetwas, sich irgendwie einzubringen, irgendwas beizusteuern zu der Stadt, zu der Kultur, zum Lebenswert der Stadt. Also wer das will, kann das. Und vor allen Dingen, man kann es eigentlich sofort umsetzen. Also wenn ich jetzt hier beispielsweise mich in der Rüsselsheimer Tafel engagiere, dann bin ich nicht irgendwie wie in so einer ganz großen Stadt so ein ganz kleines Zahnrädchen im Getriebe, das erste Mal, wo es fast so ein bisschen egal ist, machst du mit oder nicht? Nein, ich kann sofort zupacken, ich kann sofort helfen, unterstützen, ich kann sofort in einem Chor mitsingen, ich kann sofort
bei einem Festivalteam mitmachen.
Genau, wollte ich gerade sagen, ich kann sofort und in dem Moment, wo jemand beim Festivalteam mitmacht, denke ich, die hat sofort genug zu tun und ganz klare, du machst das und wird gebraucht und fühlt sich gebraucht. Und das finde ich eine tolle Sache eben bei so einer übersichtlichen Stadt.
Das war jetzt nur positiv.
Ja.
Ja.
Ist auch mal, was negativ wird.
Ich warte darauf, was du jetzt sagst.
Es ist genau das. Also ich habe mir auch schon sehr häufig die Frage gestellt, warum eigentlich Rüsselsheim? Also ich habe, wenn man mal so jetzt meine Biografie in den letzten Jahren irgendwie mitverfolgt, da waren Dinge dabei, wo ich gedacht habe, das ist für viele, glaube ich, Grund gewesen, dieser Stadt komplett in den Rücken zu kehren, angefangen von irgendwelchen Anfeindungen über Stadtverordnete, der einen von der Leiter kloppt und so weiter. Aber es ist genau diese Vielfältigkeit und dass so viel möglich ist. Das ist auch immer wieder schön, wenn man das dann tatsächlich so von außerhalb hört. Also, ja, ich hatte jetzt Gruppen teilweise bei Führungen irgendwie vor mir stehen, die teilweise auch die Drosselgasse gesucht haben oder die Straußwirtschaften am Fluss.
Oh Gott.
Die wurden dann halt mal in die Schäfergasse geleitet. Und dann sagen, das ist das Nächste, was irgendwie an Drosselgasse dran kommt.
Und Weiner Main. Also
und Weiner Main.
Da, so was man,
ja, und, was man erwartet. Ja. Aber es ist genau, ja, wie du sagtest, diese Vielfältigkeit. Du kannst dich überall mit einbringen. Es gibt auch irgendwie was zu tun. Und es gibt vor allem auch aus sämtlichen Sparten was. Also es ist jetzt nicht so, dass es hier nur einen Schachverein gibt und das war es dann irgendwie an Sport oder an Kultur und ähnliches.
Es gibt ultra viele Vereine.
Genau.
Ja. Das, ich finde es vor allem unter dem Gesichtspunkt spannend, dass du das Ganze ja schon sehr lange beobachtest. Seit wann bist du in Rüsselsheim an der Schule?
Seit 96 oder 97 ungefähr. Also ich glaube, ich bin zumindest jetzt vor ein paar, ich bin jetzt so im 28. Mhm. Jahr.
Das heißt, du hast es auch eine Weile schon einfach sehr krass mitverfolgt und mitgestaltet auch auf eine Art.
Ja. Also ich glaube, man kann hier nicht, wenn man irgendwo deinen Namen fallen lässt, dann, wenn es nicht gewollt ist oder ähnliches, aber du bist bekannt und ich glaube, das ist eigentlich auch so das Ergebnis von der Arbeit, die du bisher gemacht hast. Ohne. Also
ich muss mal korrigieren, dass okay. wenn mein Name irgendwo fällt, bei Leuten, die nicht unmittelbar mit mir zu tun haben und dann vielleicht noch Stichwort Musik, dann denken alle automatisch an den Albrecht Schmidt, noch immer.
Oder ja. Denken, dass du der Sohn bist.
Und das von Anfang an dachten ja immer Altes. Alle, ich sei der Sohn von Albrecht und ich habe ihm aber irgendwann auch mal mitgeteilt, er solle sich keine Gedanken machen, ich würde ihn als Vater auch direkt adoptieren.
Oh Mann. Ja, Albrecht Schmidt ist übrigens einer meiner Wunschkandidaten auch noch hier für den Podcast.
Unbedingt.
Da haben wir neulich schon mal drüber gesprochen. Ich habe auch mit dem Enkel von ihm gesprochen. Und wir waren uns nicht ganz sicher, ob er der Präsentationsform, die Podcast ja darstellt, irgendwie offen gegenüber ist. Aber an sich ist es ja wie Radio. Und also das wäre mir nochmal wirklich ein Kernanliegen, ihn auch nochmal einzuladen. Weil ich glaube, er kann irre viel erzählen. War mein erster Musiklehrer in der 5. Klasse. Ja. Also hat, glaube ich, nicht nur dein Leben verändert, Rüdiger. So.
Wir können ja auch so mit dem Blick auf den Live-Podcast, den wir haben, können wir auch sagen, es muss ja nicht immer Kultursommer gebunden sein.
Genau, das kann man ja.
Dass wir uns mal live irgendwo hinsetzen und es gibt an der Kant-Schule eine wunderbar große Aula mit einer wunderbar engagierten Technik-AG. Das wäre eine Möglichkeit. Die kann man natürlich mal anhauen. Genau. Dann ist es nämlich nicht nur Radio, dann ist es live.
Genau, das behalten wir uns mal auf jeden Fall im Hinterkopf. Wir haben gerade schon kurz über Rüsselsheim gesprochen. Da gehört natürlich noch dazu, deinen Lieblingsort in Rüsselsheim zu nennen. Der ist?
Ja, ich musste wirklich gar nicht nachdenken bei dieser Frage. Das war ganz spontan. Das ist die Hinterbühne vom Theater.
Auf die wir hoffentlich bald mal wieder drauf können. Das würde mich so freuen. Ich finde sie auch im jetzigen Zustand super.
Ich finde die Hinterbühne als Aufführungsort, die jetzt ja nicht geht, ganz, ganz toll. Das ist ein genialer Aufführungsort, aber ich habe eigentlich gemeint einfach Backstage.
Ah, okay.
Alles, das war missverständlich formuliert. Ich meine alles, also ich bin ja nun mal so irgendwie, ich weiß nicht, 2-3 Mal mit irgendwelchen Sachen im Theater und ich liebe dieses Theater total für das Haus an sich, für die Architektur und die Akustik, aber für die ganz tollen und hochprofessionellen Leute auch, die da arbeiten. Das allein ist schon ein Grund, wieso ich unheimlich gerne dahin fahre. Aber wenn ich dann irgendwie diese Treppen da hinten durch diesen Künstlereingang hochgehe und dann wird es schwarz, da kommt noch diese gigantisch hohe Tür und dann ist alles auf einmal schwarzes Holz, Metall und Industrie irgendwie ansonsten. Und riecht anders und ich finde das ganz toll, ja. Das ist ohnehin schon so, ich bin ein bisschen Techniktyp auch, also ich mag Technik sehr gerne. Das finde ich schon mal sowieso spannend, aber dann auch diese, auch jedes Mal wieder neu zu erleben, was für ein riesiger Bereich und Hintergrund hinter so einer, wie klein so eine Bühne eigentlich ist, wenn man sieht, was alles dahinter und darüber und darunter ist, das ist auch völlig aufregend und ich verbinde natürlich auch diese Hinterbühne und diese Seiten neben den Vorhängen mit Adrenalin. Ja, da steht man, gleich ist es soweit und so weiter. Oder man fiebert mit irgendwem mit. Also es ist ein wahnsinnig toller Ort.
Sehe ich genauso. Ich habe mich schon ganz oft gefragt, was du machst, wenn du mal nicht mit Canto Vocal da bist. Normalerweise hinter der Bühne bei Canto Vocal, da begeistern ja quasi, also wortwörtlich hunderte Leute rum, Kinder, auch mittlerweile Erwachsene. Und du bist aber auch manchmal allein oder mit nicht sehr vielen Leuten auf der Bühne. Zum Beispiel um die Weihnachtszeit rum gibt es jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, dieses Jahr zum 3. Mal Rüsselsheim singt. Da bist du hauptsächlich alleine an deinem Flügel auf der Bühne. Was machst du denn da Backstage? Das muss doch ganz furchtbar. Entweder ist es sehr ruhig und angenehm oder.
Ich muss gerade versuchen, die Frage zu verstehen. Was mache ich da? Ich bin einfach nur total konzentriert. Also ob ich da alleine bin oder mit vielen Leuten. Wenn ich selbst in Aktion bin, bin ich erstmal einfach nur unheimlich konzentriert. Es sind tatsächlich die konzentriertesten Momente in meinem Leben im Umfeld von solchen Konzertsachen. Ich meine jetzt nicht unbedingt La Serena oder so, da gehe ich auch mal hin und spiele einfach mit und so weiter. Aber da, wo ich sozusagen selbst ein bisschen die Regie in der Hand habe und mir 1000 Sachen überlegt habe und auch immer so eine genaue Vorstellung habe, wie irgendwas sein soll, da hat man ja so viele lose Enden im Kopf und da bin ich einfach nur konzentriert. Also es fühlt sich immer gleich an eigentlich.
Ja, dieses Format ist aber auch super toll und aber auch ganz anders. Wir haben ja gerade schon gesagt, die meisten Leute kennen dich vielleicht mit dem Rücken zum Publikum am Flügel bei Canto Vocal. Bei Rüsselsheim singt ist es so, da bist du ziemlich präsent auch. Wie ist das entstanden? War das eine Schnapsidee oder hast du jemals daran gezweifelt, dass das ziehen kann? Weil das war ja von Anfang an sehr, sehr beliebt. Also ich habe im Publikum gesessen und war begeistert, wie viele Leute dich nicht kannten.
Also ich bin die einzige Person auf der Bühne, ich arbeite ganz viel mit Optik, also mit diesem Riesenbild, das an die Leinwand geworfen wird. Und mit dem bin ich eigentlich dann doch nicht allein, weil das viel mehr als ich selbst im Vordergrund steht. Und die Texte stehen da ja auch. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie es entstanden ist. Ich glaube, ich hatte mit der Karin Krömer geredet und dabei erzählt, dass ich so ein Singen mal versuchen wollte, vielleicht in der Kant-Aula oder, und dann meinte sie, wie wäre es denn im Theater und vielleicht mit Weihnachtsliedern. Es gibt eine Frau, ich habe den Namen gerade vergessen, also die kommt aber einmal im Jahr und macht auch so ein bisschen, das ist alles ein bisschen mehr so Party- und Jodelmäßig, aber macht eine total beliebte Veranstaltung und total gute Laune Veranstaltung mit offenem Singen. Die Frau sowieso. Singen mit Frau sowieso. Und ich glaube, so in Anlehnung daran meinte Karin, willst du nicht sowas mal probieren oder willst du es nicht mit Weihnachtsliedern machen? Und ich habe dann gesagt, ja, schon. Ich hätte aber gerne einen anderen Tonfall oder einen anderen Stil, aber probieren reizen würde es mich. Und so ist es entstanden.
Ja, also ich fand das sehr cool und freue mich auch, dass es auch hier der kleine Werbeblock für das Konzert am 4. Dezember, genau. Nicht auf der Hinterbühne, sondern auf der großen Bühne. I'll be there, also sehen wir uns da hoffentlich. Genau. Jetzt, es ist Sommer, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Es passiert jetzt leider heute zum zweiten Mal, dass ich während der Folge wirklich sehr, sehr dringend pinkeln muss. Ihr müsst das jetzt überrücken, aber es ist vielleicht ein guter Moment, um das Getränk vorzubereiten, was hier schon seit einer Stunde in der Mache ist.
Du bist Podcaster, du weißt, was das bedeutet.
Nee. Ich kann die nicht auseinanderhalten.
Okay, ja, also Piu Piu, das ist der Shot. Also du hast uns ein Getränk mitgebracht und das ist wirklich lange in der Vorbereitung und mangels eines Wasserkochers, der die Temperatur anzeigt.
Schlichtestmögliche mit langer Vorbereitung. Es ist der Drink, den ich seit 2 Jahren ungefähr immer bei mir habe und alle, die mich kennen, zumindest in der Kantschule, die das immer sehen, machen sich über mich lustig. La Serena auch schon mittlerweile, also weil ich immer so eine riesige, darf ich sagen, Stanley-Kanne, so eine Riesenkanne dabei habe und die ist voll mit diesem eigentlich komplett banalen Getränk. Das ist nämlich einfach nur ein paar wenige kleine Teeblätter in heißem Wasser. Also es ist ein super leichter Tee, den ich morgens, wenn ich mich fertig mache, setze ich das Wasser auf und werf den Tee, so ein paar Krümel, so ein paar Teeblätter in die Kanne, schütte Wasser auf und dann zieht das so ganz langsam vor sich hin und irgendwann 1, 2, 3, 4, 5 Stunden später schmeckt es ein ganz bisschen nach Tee und hat eine ganz leichte grünliche oder bräunliche Färbung und ist eigentlich hauptsächlich heißes Wasser mit so einem Hauch von Geschmack. Und das Besondere daran ist, dass es wirklich in meinem Alltag eine totale Veränderung bedeutet hat, als ich angefangen habe, immer diese Kanne dabei zu haben. Erstens, weil sie zu einem kleinen Ritual zwischendurch führt. Also das heißt, so jetzt mal schnell so eine Tasse Tee zu trinken mit ein bisschen Zeit, weil es ja noch heiß ist. Es ist gesund, weil ich einfach dadurch mehr trinke. Also die Kanne passen 1,5 Liter, die kriege ich dann auch weg. Und es hält mich auch noch davon ab, nochmal hier schnell einen Kaffee und nochmal schnell einen Kaffee zu holen und diese Beschäftigungskaffee. Es gibt ja die Kaffees, weil man Lust drauf hat oder den braucht, aber viel, viel öfter trinkt man einen Kaffee, um irgendeine andere Sache nicht gleich anzufangen oder um irgendeine andere oder irgendwie um... Ja, es sind mitunter nicht schöne Gründe, wieso man sich mal schnell einen Kaffee holt. Und die sind fast komplett weggefallen, seitdem ich immer diesen Tee trinke. Und ich liebe den mittlerweile. Ich liebe diesen fast Nicht-Geschmack, also homöopathisch. Ich glaube, diesmal ist er sogar ein bisschen stark geworden. Und liebe einfach das ganze Ritual, das dahinter steht.
Das, ja, also ich kann das gut nachvollziehen, auch dass man einfach mehr trinkt, wenn man es schon dabei hat. Wenn ich mal dran denke, das vorzubereiten, habe ich eine sehr gute Thermoskanne, die dann auch bis zum nächsten Tag, manchmal auch bis zum nächsten Abend die Temperatur hält, dann trinke ich auch viel mehr. Und jetzt, also ich muss echt sagen, meine Trinkroutine ist sehr schlecht geworden. Früher habe ich mal irgendwie so 2 bis 3 Liter am Tag getrunken, das habe ich ziemlich schleifen lassen. Außer hier während des Podcasts, da trinke ich immer extrem viel Wasser. Genau, und jetzt auch noch Tee. Von daher, jetzt im Sommer ist es echt schlimmer mit dem Trinken, viel besser mit dem Trinken, so. Genau, und grünen Tee, hast du da irgendein was Spezielles oder ist das?
Also ich finde den Tee, bei dem die Blätter noch ziemlich frisch grün aussehen und so, am liebsten so ein Sencha-Tee finde ich am besten geeignet.
Ich habe heute gelernt, was Sencha ist. So nebenbei.
Wir haben hier nämlich noch relativ spontan überlegt, ob wir selber grünen Tee hier haben. Und dann hat Christian mich zurückgerufen und hat gesagt, ich habe hier noch Sencha, was auch immer Sencha ist.
Genau, das hier ist jetzt nicht so ganz der ganz richtige. Das war mein Nottee, den ich noch in der Immanuel-Kant-Schule
stehen habe. Das heißt, du hast da immer noch auch ein bisschen Stoff.
Ja, genau. Übrig. Für die Dienstage, die sind bei mir von so 8 bis 9 sozusagen komplett pausenlos. Und da reicht dann diese eine Teekanne nicht. Deswegen muss ich danach... nachlegen.
Also, can confirm, ja, hier, der Tee hat eine minimalst andere Farbe als normales, durchsichtiges Wasser in dem Glas daneben. Und es schwimmen noch einige Teeblätter darin. Er ist auch noch lauwarm. Ich schaue in die Gesichter. Gut, für einen Rüdiger ist das natürlich alles gewohnt. Christian nickt. Alles andere ist noch ein bisschen schwierig.
Man schmeckt Tee raus. Weil dieses, also es ist jetzt nicht...
Das schmeckt total nach grünem Tee.
Ja.
Es schmeckt total nach grünem Tee. Ja. Auf eine angenehme Art, auf diese...
Wobei, nicht es ist so nicht ganz, es ist so ein grüner Darjeeling, das hier. Und der Geschmack, den ich meine, ist noch ein bisschen anders bei Sencha. Also das merkt man und ich glaube, dass vielleicht auch noch ein paar ganz leichte Bitterstoffe mehr was nützen. Ja, die sind auch minimal dann. Aber,
aber hast du auch eine Wirkung, die man grünen Tee ja so nachsagt mit dem Wachwerden und so weiter? Merkst du das auch dadurch oder ist das völlig...
Dafür ist es auch zu wenig und auch viel zu lange gezogen, glaube ich. Dieses Wachwerden funktioniert hauptsächlich bei kürzer gezogenen Tees, denke ich, und stärkeren.
Ich finde das sehr angenehm. Und die Temperatur ist super für die Temperaturen draußen.
Ja.
Richtig, richtig gut. Sehr schön. Oh, das mag ich. Ich wünschte, unsere Gäste würden... öfter Tee mitbringen. Ich mag das gern, ja.
Ja, vielleicht. Mhm. Ja, weil du hattest vor der Aufnahme, hattest du nochmal angerufen und hast gefragt, ob ich grünen Tee habe. Dann habe ich gesagt, voller Überzeugung habe ich gesagt, nein, habe ich nicht. Dann habe ich doch mal nachgeschaut, habe dann rausgefunden, okay, ich habe doch einen. Habe dann gelernt noch was Sencha heißt, weil ich die dann nochmal schnell angerufen habe. Dann bist du trotzdem mit grünen Tee.
Ich habe dann auch noch schnell welche getrieben, wo ich nicht genau lesen kann, was draufsteht. Irgendwas mit China, glaube ich. Und dann steht, glaube ich, der Name von dem Tee, weiß ich nicht, Moon Palace steht auf jeden Fall unten und das dazwischen kann ich nie lesen. Aber es ist auf jeden Fall auch ein sehr guter, ein Einsteiger-Grüntee, habe ich mir sagen lassen damals, als wir den gekauft haben.
Das ist so eine Arzt-Handschrift.
Genau, und ungefähr so ist auch der Eimsbütteler Tee-Kontor. Ist es der Kontor? Das Kontor? Kontor? Das wäre eigentlich jetzt was, wo Rüdiger uns nach der Folge nochmal schreiben würde und sagen würde,
der Faktencheck, so ist es. Der Faktencheck
am Samstag. Ich weiß es nicht. Ich kann mir gut vorstellen, dass beides geht, weil sich beides für mich vertraut anhört. Aber ich glaube, gleich wissen wir es.
Google. Schön. Jedenfalls ein gutes Getränk. Ein
Substantiv gutes Getränk. Neutrum.
Das Kontor.
Das Kontor.
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 Kontor. Kontor. Achso, ja.
Das wäre meine Frage, wo ist die...
Tonation ist von einem... Ach, das fällt mir jetzt auch noch raus. Erzählt mal was.
Ja, ich erzähle gerne was. Wir können gerne mal jetzt hier in das Thema einsteigen.
Auf dem zweiten O.
Kontor. Kontor. Okay, also das Eimsbütteler Tee-Kontor kann ich sehr empfehlen. Es ist wie eine kleine Apotheke. Es gibt auch sehr viele so Apothekenschränke. Die Besitzerin ist sehr nett. Osterstraße 170, wenn ihr in Hamburg seid, schaut vorbei. So, das Thema, worüber wir eigentlich die ganze Zeit schon reden, da gehen wir jetzt nochmal ein bisschen in die Tiefe und sprechen über Musik.
Der beste Song der Welt.
Ist bei Musikern, finde ich, immer besonders schön, die Frage.
Aber du hast zumindest Auswahlmöglichkeiten gegeben.
Erzähl mal. Du hast sie aber uns gegeben. Ach so, vor allem.
Ja, okay. Stimmt, da war was. Jetzt ist es voller Überzeugung jetzt einfach übergeleitet und wollte noch ein bisschen Tee nippen, aber ich muss schnell nochmal aufmachen.
Dazu muss ich sagen, eines davon ist ein Kunstlied, oder? Es ist ein Kunstlied und das andere ist ein Klassiker quasi.
Das Kunstlied, Entschuldigung, ist auch ein Klassiker.
Achso, sorry. My bad,
und Entschuldigung. Ich war ganz rücksichtsvoll, es dauert keine Minute.
Ja, und ich wollte dazu sagen, dass schuld daran bist, dass ich Kunstlieder total toll finde. Ich hatte im Musikgrundkurs bei dir auch Kunstlied unter anderem als Thema und ich glaube, niemals werde ich das Veilchen vergessen. Das Veilchen ist in beiden Versionen. Gibt es von Mozart und von...
Da gibt es ganz viele, ich weiß gar nicht, welche wir verglichen haben. Es gibt etliche Versionen.
Es gibt es eine... das Veilchen... Was ist das?
Das ist Schubert.
Schubert, ja. Genau. Schubert und Mozart, die zwei Versionen, an die erinnere ich mich sehr gut. Und das hat so dazu geführt, dass ich für Kunstlied so eine ganz andere Wertschätzung habe. Ja, fand ich persönlich einfach ein tolles Thema. Aber ich mochte auch Deutsch und ich mochte auch so Gedichtsanalyse und so. Deswegen fand ich das schön. Deswegen würde ich fast zum Kunstlied tendieren. Wobei das andere auch sehr schön ist. Wir können es der Vollständigkeit halber auch gerne nennen.
Blackbird wäre das eine und das Kunstlied ist Ich will meine Seele tauchen. Beim Kunstlied ist immer wichtig, wer es singt, wer es spielt und zum Beispiel auch, das Original ist für eine hohe Stimme, meistens von einem Tenor gesungen. Man hört es oft auch von einem Bariton oder Bass, das mag ich nicht so gerne, also es braucht diese Helligkeit, finde ich. Und es ist, was ich an Kunstliedern unheimlich toll finde, aber was sie auch so anspruchsvoll macht und wieso viele Leute davor zurückscheuen, ist, es gibt nichts, was so sehr verschiedene Künste komprimiert. Und es gibt auch viele, viele große Musiker, die sagen, ein Kunstlied ist eigentlich eine ganze Oper, komprimiert auf 3 Minuten oder so.
Ordne nochmal kurz ein für Leute, die kein musikwissenschaftlich...
Ja, das ist also ein Kunstlied... klingt ein bisschen erstmal wie eine Opernarie. Das heißt, mit einer klassischen Stimme wird sie gesungen und sie wird aber nicht von einem Orchester, sondern nur von einem Klavier begleitet, in der Regel, manchmal Gitarre. Und es ist aber nicht eine Begleitung, die einfach ein paar Akkorde unterlegt. Und auch die Melodie ist nicht einfach eine eingängige Melodie mit ein paar Strophen in der Regel, sondern es ist eine Melodie und es ist eine Begleitung, bei der jeder Ton eine Bedeutung hat und bei der jeder Ton etwas zählt und auch was ausdrückt und einen, auch wenn man es manchmal öfter erst gehört hat, aber ergreift. Und wenn man dieses Stück, das ich hier genannt habe, Ich will meine Seele tauchen, das ist die totale Hingabe innerhalb von wenigen musikalischen Sekunden.
Hat eine Gedichtgrundlage, oder?
Es hat eine Gedichtgrundlage. Und ich habe das früher immer als sehr erotisch empfunden. Also ich dachte erst, in Kelch der Liebe und so weiter, damit ist irgendwie, das ist so ganz explizit gemeint, ist es aber, glaube ich, mittlerweile sehe ich es ganz anders. Es ist eine viel größere und viel, viel übergeordnetere Art von Hingabe an die Kunst oder an die Musik oder wie man es interpretieren mag. Und also ich kriege immer wieder so ein bisschen feuchte Augen, wenn ich das höre, auch wenn ich es mal zwischendurch ein bisschen höre, ich bin sofort gefesselt davon. Und es ist auch nur ein Stück aus einem Zyklus und aus einem Zyklus von vielen Zyklen. Also es gibt auch noch unheimlich viele ganz, ganz tolle Kunstlieder.
Ich hoffe, dass es für viele vielleicht der Einstieg ins Kunstlied ist. Aber ich mag Kunstlied wirklich gerne. Wirklich sehr gerne, ja.
Ich bin gerade am Überlegen, ob das bei uns Thema war. Aber das kann genau das eine Jahr gewesen sein, wo ich dann auf Kunst gewechselt bin und irgendwie mit Tusche oder Linolschnitt was dann wieder auf Musik. Also kann sein, dass ich das irgendwie verloren habe.
Die Version, sorry, nur als Ergänzung, die Version, die du ausgesucht hast, ist das eine besondere? Hast du davon dazu schon was gesagt? Warum du diese Version genommen hast von diesem Sänger und diesem...
Die mag ich einfach nur besonders gerne. Okay. Also bei Kunstliedern ist es ja nicht so, dass es die Aufnahme der Beatles von Blackbird gibt und die ist Referenz und es gibt viele andere ganz tolle Aufnahmen von diesem Stück, aber das ist die Referenz. Mhm. Bei Kunstliedern ist die Referenz hier, sind ja nur die aufgeschriebenen Noten und es sind immer wieder andere Künstlerinnen und Künstler, die daraus irgendwas machen und dabei auch ihre eigene Seele mit einbringen und dabei immer versuchen, so eine Gratwanderung zu schaffen, was steuere ich bei und inwiefern diene ich der Komponistin, es gibt viel mehr Komponistinnen, als man glaubt, für Kunstlieder oder dem Komponisten. Und jetzt habe ich verloren. Was war die Frage?
Warum du dich für diese Version entschieden hast?
Ja, und weil ich die einfach besonders gerne mag. Es gibt eine andere, die ich noch lieber mag und die, da hatte ich nur Sorge, dass die ein bisschen abschreckend wirkt, wenn man sie hört.
Naja, wir können es ja probieren.
Ich bin für den leichten Einstieg.
Okay. Ja, hoffen wir mal, dass es bei Spotify alles dabei ist.
Bestimmt. Ganz bestimmt.
Nicht, weil ich habe so unser Toastbrot-Trauma, weil Tag, wo es genannt worden ist, war es noch da und jetzt sind da alle Lieder weg.
Ich bin sicher, dass Schumann noch da sein wird.
Meinst du nicht, dass er so nachträglich nochmal irgendwie, so eine Klausel im Testament?
Ja, bei Kunstliedern ist das Problem natürlich nicht der nicht in dem Fall der Schumann, sondern das Problem ist dann eher das Label, das erlaubt, dass diese Aufnahme gesendet wird oder nicht.
Wir probieren es mal.
Wir werden es rausfinden und dann findet ihr es auf der Playlist. Der Finger geht auf mich, dann mache ich weiter. Künstlerin, die ich jetzt auch schon länger oder glaube, die länger mal so in der Schwebe stand, dass sie mal auf der Liste kam, wo ich mich gewundert habe, dass es noch nicht genannt worden ist. Und zwar nehme ich heute auf die Liste Elastic Heart von Sia.
Wir haben Sia schon.
Haben wir Sia?
Ich glaube schon. Toyet hatte das. Oder?
Ja.
In Kombination mit.
Aber das war.
Es war ein
Feature. Genau, es war ein Feature. Es war ein Feature, wo sie aber auch nicht Hauptteil war. Okay, aber jetzt Sia
als Solo-Künstlerin
mit Elastic Heart.
Liebe ich sehr. Problematische Künstlerin, finde ich insgesamt so.
Ja.
Also umstritten teilweise durch ihre Beziehung zu der Tänzerin, die im Video oft auftritt, aber aus gesanglichen Aspekten.
Gerade auch bei dem Lied, weil das Musikvideo ist sehr eindrücklich, weil das ist...
Das ist genau, in dem Käfig.
Genau, das ist Maddie, fehlt mir der Nachname, zusammen mit Shia LaBeouf. Und die Geschichte, die da erzählt wird, sehr eindrücklich und da gab es dann tatsächlich auch diese Kontroverse, weil es angeblich der erwachsene Mann mit dem Kind und dann...
Das auch, genau. Aber ein sehr, sehr eindrücklicher Song auch, finde ich. Ja. Sehr gut.
Sehr und sehr häufig gecovert. Neben Chandelier eins der häufigsten Lieder, was von Sia gecovert
wird. Ich noch nie ein Cover gehört habe.
Es gibt von Rockcover über... es gab irgendwann mal beim britischen oder beim amerikanischen Supertalent diesen Clown, der aufgetreten ist und dann Chandelier gesungen hat. Und er hat das mittlerweile komplett als Album und diverse Sia-Songs, da ist, glaube ich, Elastic Heart auch mit dabei.
Und ist es so Akustik oder?
Bei dem Clown ist es Akustik.
Also so relativ ruhig und nur Gitarre oder?
Er hat so ein, also er hat den traurigen Clown und steht dann da auf der Bühne und singt Chandelier, da ist es Akustik. Aber der hat das mittlerweile auch als Album gemacht.
Spannend.
Macht das auch irgendwie als Roller, jetzt nicht bis den Namen mal rausholen. Nee, aber ich nehme cool. von Sia. Leslie Card. Nicht kein Cover.
Ich habe sehr lange drüber nachgedacht, was ich hier für ein Lied nehme, weil ich das ja doch dann immer irgendwie auch ein bisschen versuche, mit der Person in Verbindung zu bringen, die hier sitzt. Auf irgendeine Art, manchmal nicht. Ich habe kurz überlegt, ob das blöd ist. Dann habe ich gedacht, ach, was soll's, fuck it. Wir machen es jetzt einfach. Ich habe nur nicht aus Liebe weinen von Sarah Leander mitgebracht. Weil das, wir haben vorhin schon kurz über Revue gesprochen, über das erste Kantvokalkonzert außerhalb der Aula, das erste Kantvokalkonzert im Theater. Und ich meine, dass ich da das Stück da gesungen habe. Und das hattest du für mich ausgesucht. Und das hat so ein bisschen diese Welt der 20er Jahre für mich eröffnet. Und es ist auch inhaltlich ein Stück, was super empowering ist zu der Zeit. Ich meine, die 20er waren wild wohl auf eine Art, aber dieses sehr eigenständige Denken, eigenständige Entscheiden, mit wem bin ich zusammen, mit wem möchte ich mein Leben verbringen, aber es ist doch gleichzeitig so super tragisch, das Stück. Und auch, ich finde, man, obwohl diese Frau darüber singt, dass es egal ist, wen man liebt, es ist doch alles das Gleiche. Und da ist trotzdem, also so eine Abgebrühtheit und aber auch gleich so eine Melancholie da drin. Also man kauft sie vielleicht nicht so ganz ab und ist eine spannende Version und ich singe das immer noch sehr, sehr gerne. Ja, das hat mich einfach sehr nachhaltig irgendwie mitgenommen, das Stück. Ja, das nehme ich auf die Playlist. Sehr ungewöhnlich auch für unsere Playlist, glaube ich. Das sind so zwei Rausreißer, das Kunstlied und dieses.
Man muss einfach nur auf Shuffle stellen, dann ist alles egal.
Aber das ist ja auch der Sinn von dieser Playlist, finde ich, dass da immer Sachen drin sind, die, die einen so ein bisschen aus der Komfortzone rausholen.
Und dazu einladen, was zu entdecken. Mhm. Kunstlieder.
Kunstlieder. Auch wieder was gelernt heute. Ja. Sehr schön. Ach, so. Also den Tee finde ich übrigens wirklich sehr gut.
Ja.
Muss ich jetzt nochmal kurz, das hat mir schon nachgeschenkt. Du hast noch andere Dinge mitgebracht. Sie liegen hier schon vor uns und sie sind fast zu schön aufzumachen. Sie sind eingepackt. Das haben wir nicht so oft.
Da macht der Herzschlag auch nach langer Zeit mal wieder Sinn.
Weil richtig aufregend.
Es könnte alles Mögliche sein.
Auf einem... Das ist übrigens sehr schönes Geschenkpapier, muss ich auch dazu sagen. Mit so Ginkgo-Blättern und so generell so botanischen Motiven. Auf einem Päckchen steht Steilzeit und auf dem anderen steht Stella und Christian. Gibt es eine Reihenfolge? Wir sind beides. Also.
Ich find beides okay. Also
okay.
Die beide Reihenfolgen okay. Ich würde vielleicht mit der Steilzeit anfangen.
Dann
greife ich mal zu.
Jetzt will man das Papier nicht kaputt machen.
Weil wir brauchen das Papier noch fürs Foto.
Wir brauchen auch. Oh, jetzt ist jetzt noch mehr Druck dahinter. Oh nein. Okay.
Spannend. Ja, diese Geschenkekategorie. Ich finde das schön, dass die nicht immer ist. Aber wenn sie so ist, dann bin ich immer intrigued.
Ich will es nicht weiter aufreißen. Moment, ich mach.
Es raschelt und. Ich dachte erst, es wäre eine Kartoffel. Oh mein Gott! Es ist dein bereuter Einkauf.
Ich hab die ganze Zeit überlegt, das ist eine komische Walnuss, aber.
Die sieht aus wie so sehr leichte Kartoffeln.
Ah ja, jetzt kommt auch der. Jetzt kam eben auch so ein Schwall.
Ich hab direkt daneben geschrieben, neben deinen bereuten Einkauf. Was macht man damit? Wie schmecken die? Sind die gefriergetrocknet? Süß oder sauer? Ich weiß nicht, ob wir jetzt die Chance haben, irgendwas davon rauszubekommen. Du kannst es uns bestimmt erzählen. Überhaupt, was ist das?
Das ist, das sind vier getrocknete weiße Limetten.
Genauso habe ich auch geguckt. Wir riechen dran. Es ist.
Ja.
Warum hast du die gekauft?
Weil ich brauchte eine. Und,
wofür?
Also ich koche gerne und probiere gerne Sachen aus und ich wollte, es gibt ein persisches Gericht, ich spreche das bestimmt falsch aus jetzt, aber und dafür gibt es auch ein Gewürzart, wie heißt das? Und ich wollte dieses Gericht ist so eine Art, Eintopf ist das falsche Wort, aber es ist eigentlich auch so ein Fastfood, kann man sagen, bei dem Gemüse und Lammfleisch und so weiter relativ lange eingekocht werden und unter zu den Gewürzen und zu den Dingen, die mitgekocht werden, gehört unter anderem eine getrocknete Limette. Die ist also ganz wie dieses Gewürz, ist diese getrocknete Limette ein ganz typischer Zusatz in dieser persischen Küche. Und das war möglicherweise in der Corona-Zeit und ich wusste nicht, wie kriegst du das und so weiter. Und dann habe ich eben bei Amazon eine gekauft.
Großpackung.
Und, ja, eine Familienpackung. Auf dem Foto war einfach eine und ich dachte, die war, also für eine fand ich es teuer. Aber es war irgendwie, um das fertig zu haben und um alles zusammen zu haben, musste ich eben dann die da bestellen. Ich wusste nicht, wo ich das sonst auf die Schnelle herbekomme. Und das war aber irgendwie eine 70er-Packung. Und dafür war es wieder ausgesprochen günstig sogar.
Hat das Gericht geschmeckt?
Ich habe es noch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Also.
Das wäre jetzt quasi der Anstoß nochmal.
Genau. Ich habe ja auch noch genug Limetten.
Genau. Du kannst auch sehr viele Gerichte daraus machen. Meine Frage nach der Gefriertrocknung hat sich hier übrigens erübrigt. Die sind einfach so getrocknet. Die sind einfach so zusammengeschrumpelt. Die sehen, finde ich, schon sehr aus wie Kartoffeln.
Ja, ich hatte
kleine Kartoffeln.
Ja.
Ich würde eine würde ich mal mitnehmen. Christian, also das kommt ja alles in unsere Asservatenkammer.
Okay.
Aber eine würde ich mal mitnehmen und dem Koch meines Vertrauens übergeben und den mal fragen, was er damit macht oder ob er das kennt.
Genau, der soll mal irgendwas sagen und dann kann man es individuell ab voneinander ab, können wir es mal
und
ausprobieren.
Du machst mal das Gericht und dann
gibst
du
noch mal geben. Rück. Also ich habe ganz viele.
Aber die werfe ich, also wie
Lorbeerblatt
einfach rein. Weil
die wird die sind, lange mitgekocht einfach.
Okay, weil die sind schon sehr hart. Also nicht, dass man da jetzt...
Möchte noch jemand Tee?
Ja, ich nehme noch ein Stückchen, bevor wir dann...
Bin ich richtig? Ich
sehe das nicht so gut. Okay. Es ist, ja, danke.
Sehr healthy hier heute alles.
Wie gesagt, also Kartoffel oder... So mit dem Gegenlicht hat es auch eine Walnuss. Eine sehr ohne...
Wie
ohne
die Walnüsse, wenn sie noch umhüllt sind.
Genau.
Aber vergammelt.
Wie es sich gehört.
Okay, wir sind, Nummer zwei.
Wir sind bei Stella und Christian.
Mhm, Stella und Christian steht jetzt. Okay, es ist nochmal eingepackt. Und es sind zwei Sachen. Nämlich gehe ich richtig in die Annahme, dass jeder eins
das
hat.
Das eine ist.
Genau. Okay. Es ist ein bisschen schwerer
die
als
gleichen
die...
gleichen Dinge für verschiedene Zwecke.
Oh. Oh mein Gott. Sehr, sehr sinnvoll. Ich wünschte, sie würden funktionieren.
Moment mal.
Mach das bitte jetzt nicht.
Ist das toll. Christian, ich hoffe, du weißt, was es ist.
Das ist, der Name ist mir entfallen, aber es ist...
Der Zeitumkehrer
genau,
ist das.
Harry Potter.
Das passt auch ganz gut zu also es ist ein wunderschöner Zeitumkehrer. Ich muss noch mal mich einlesen, wie es funktioniert. Und dann
wie häufig drehen.
Nehmt
damit
euch in Acht. Dann mache ich noch mehr als so schon.
Und wirst noch häufiger darüber sprechen.
Ach Gott, genau. Aber du hast gesagt, es sind die gleichen Dinge für unterschiedliche Zwecke.
Ja, klar. Also bei dir liegt ja erstmal auf der Hand, du brauchst einfach mehr Zeit. Du brauchst so 4 Stunden pro Tag mehr geschätzt, ja. Und die wollte ich dir gerne damit verschaffen.
Ist das herrlich.
Und bei Christian könnte ich zwar jetzt einfach sagen, ist ein Historiker, ist doch klar, dass der mit einem Zeitumkehrer viel anfangen kann, aber so war es eigentlich gar nicht gedacht. Der Christian ist ja jemand, der unheimlich viel nachdenkt und nochmal wieder ein Stück zurückgeht. Ich möchte nochmal, ich denke gerade nach über, das sagst du, viele Sätze bei dir beginnen mit, ich habe gerade darüber nachgedacht und dann kommst nochmal irgendwas, was eben schon mal Thema war und so weiter. Also du bist ja so ein Grübler, Analytiker und jemand, der einfach Dingen nachgeht. Ja? Und da habe ich mir gedacht, dass dieser Zeitumkehrer, Timeturner, dich dabei ein bisschen unterstützen kann.
Ein großes Problem ist, dass Leute um mich herum immer schneller irgendwie vom Thema zum nächsten springen, als dass ich reagieren kann. Aber ja, nehme ich gerne an.
Hast du auch einen Zeitumkehrer, Rüdi? Weil ich glaube, du bist auch jemand, der viele Sachen macht. Hast du ein gutes Zeitmanagement?
Ich weiß das gar nicht genau. Also ich kann auch tagelang an Tagen, an denen nichts ansteht, unheimlich wenig machen.
Echt? Wie?
Ja.
Oh mein Gott.
Der Tag ist auf einmal rum. Also, ja. Ich bin dann manchmal auch gar nicht zufrieden damit. Ich habe dann so das Gefühl, ein bisschen Zeit verschenkt zu haben. Aber denke mir auch, dass es bestimmt mal ganz, ganz gesund sein kann. Und ich gönne mir auch mal dann einen Gammeltag sozusagen. Nee, ich habe keinen Zeitumkehrer. Ich brauche vielleicht auch noch einen.
Kannst du meinen ausleihen. Wenn ich alle meine Sachen in Ordnung gebracht habe. Also nie.
wenn du urplötzlich jetzt auf einmal mehr gemacht hast und genau. noch auf diversen anderen Veranstaltungen rumtanzt. Ja, dann war ich dann.
Da
ja,
niemals.
Dann ist auch der Punkt gekommen, wo wir sie einfach mal abnehmen.
Genau. Ich finde es schön, dass wir implizit auch irgendwie so ein bisschen immer über das Gesundheitsthema so geredet haben am Rand, hier mit diesem mit Kochen und ein gesunder Umgang mit der eigenen Zeit und so weiter. Und das Thema Gesundheit haben wir auch nochmal kurz auf dem Schirm, und zwar bei deinem Lifehack. Warst du heute schon joggen?
Ja, klar. Also ich war gestern und vorgestern nicht joggen, aber das ist eine Ausnahme, weil ich an diesen beiden Tagen mit dem Fahrrad zur Schule gefahren bin. Und dann brauche ich nicht zu joggen.
Mit deiner Muskelkraft in den Beinen mit dem Fahrrad?
Ja, natürlich.
Wie lang ist die Strecke ungefähr?
Ach so, stimmt.
Also eine einfache Strecke ist ein bisschen mehr als 30 Kilometer.
Weil du wohnst ja nicht in der Hausmeisterwohnung.
Nee, dann hätte ich heute joggen müssen, gestern.
Dein Lifehack ist nämlich früh morgens laufen gehen. Das heißt, ja. Du machst das auch vor der Schule.
Ja.
Wann stehst du auf? Wie oft hast du zur ersten Stunde Schule?
Viermal die Woche.
Boah, 7.50 Uhr war das. 7.55 Uhr ging das zu meiner Zeit.
Genau, ja.
Noch los.
Also ich, das ist so, es geht. Ich stehe um 5:45 auf, und wenn ich mich beeile, dann laufe ich eben so eine halbe Stunde. Dann mache ich mir so ein, habe ich seit kurzem wieder angefangen, dann mache ich mir so ein spezielles, so ein Müsli-Pampen-Brei mit, wo ich mir Haferkerne klein male und sowas, was letztendlich in der Zubereitung genau im Thermomix 8 Minuten dauert. Das heißt, ich setze das auf, dusche, und komme sozusagen mit dem Thermomix-Klingeln wieder zurück in die Küche, frühstücke und
dann geht's
fahren los.
Wie viel Überwindung kostet dich dieses Morgenslaufen gehen?
Also das kommt sehr darauf an, wie gut ich geschlafen habe und wie groß die Versuchung ist zu denken, vielleicht wäre es besser, du würdest jetzt noch eine halbe Stunde länger schlafen. Diesen Gedanken bekommt man leicht. Aber ich habe jetzt zumindest mittlerweile kapiert, dass es mir immer an dem Tag, egal wie ich geschlafen habe, viel besser geht, wenn ich gelaufen bin. Und deswegen stehe ich dann eben auf und laufe, auch wirklich.
Du hast ja eine sehr schöne Laufstrecke, nehme ich mal an.
Ja.
Glaube ich sofort. Wir sind auch gerade gelaufen, das vielleicht nochmal so am Rande.
Und wir haben es überlebt.
Aber das war auch länger.
5,7 Kilometer.
Nee, dann war es nicht länger. Aber
also es hat sich sehr lange angefühlt, weil man überhaupt keine Vorbereitung hatte.
Ja, also das war auf jeden Fall, ich kann das nachvollziehen. Ich komme nicht so richtig zu diesem Runner's High, aber es fällt mir wesentlich leichter zu laufen, wenn Leute an der Strecke stehen und mich anfeuern. Das nehme ich an, ist morgens nicht so oft der Fall bei dir.
Also das, ja, und das Runner's High ist bei mir auch noch ein bisschen entfernt. Ich hatte nämlich auch leider eine längere Phase, in der ich nicht gelaufen bin. Und ich merke, dass das erst jetzt langsam wieder zurückkommt und weiß aber auch, dass ich im Grunde jetzt in ein paar Wochen, wenn sich mein Tempo einfach noch ein bisschen erhöht hat, dass es dann wieder kommt. Also dass ich dann auch beim Laufen dieses schöne Gefühl wieder habe. Und das eigentlich tolle Gefühl ist eigentlich nach dem Laufen, duschen, frühstücken, irgendwie Zähne putzen, ins Auto und los. Und wenn ich dann im Auto sitze, auf der Autobahn und gemütlich Richtung Rüsselsheim fahre, irgendein Hörbuch höre oder so, dann fällt auf einmal alles in mir und an mir so runter. Und dann wird alles ganz leicht und ganz angenehm und ganz frisch. Und auch die Art von Sattheit, die ich dann habe, von diesem speziellen Müsli da, ist ganz toll. Und dann, und das wirkt sich, also an so einem Dienstag, wo ich wirklich von ganz morgens bis spätabends durchpowere, merke ich es bis zum Abend noch. Dieses Laufen.
Okay, das finde ich tatsächlich so, dass ich auch sagen würde, ich würde es mal ausprobieren.
Und dieses gute Gefühl hat man auch am ersten Tag schon. Und nur dieses, Es verändert sich dann nach ein, zwei Wochen nochmal was Allgemeineres, was auch ganz, ganz schön ist. Und dann fängt man auch erst an, gerne aufzustehen und loszulaufen. Mit dem Gerne dauert halt ein bisschen länger.
Ich habe manchmal einen Rappel, wo ich so sonntags morgens das Erste, was ich mache, dann gehe ich joggen. So 25 Minuten, nicht viel. Und das ist immer, das tut immer Gutes, ich kann das schon nachvollziehen, aber ich kenne mich gut genug, um zu wissen, wie unfassbar schwer es mir fallen würde, zu wissen, okay, ich will um 8 auf der Arbeit sein spätestens. Das heißt, ich muss so und so viel früher losfahren und dann muss ich noch vorher laufen und noch duschen. Essen muss ich nicht unbedingt, aber
das ist glaube ich, das, also das ich schon man, man hört sich das an, denkt, ja, das funktioniert. Man weiß, man hat es selber nicht gemacht, aber es funktioniert, weil durch das Laufen wirst du erstmal wach. Dann hast du deine Struktur und dann geht's auch los, weil wenn du, ja, wir können es jetzt auch noch eine halbe Stunde liegen bleiben, dann irgendwie dich da aus dem Bett quälen und das dann alles durchziehen, aber dann ist es, dann kommst du halt in dieses, jetzt musst du das machen, weil du willst ja um die Uhrzeit da sein. Ich kann es vollkommen verstehen, ich würde es wahrscheinlich auch gerne machen, muss mich erstmal dafür überwinden.
Können wir ein Experiment machen, eine Woche durchziehen, eine Woche bis zur nächsten Aufnahme.
Die nächste Woche Dienstag ist.
Ja.
Okay.
Okay, nein, ich bin raus, ja, auf jeden Fall.
Ich muss jetzt meine Vorsätze endlich mal, dass ich einfach wieder normal laufen gehe. Weil, also Firmenlauf hat schon Spaß gemacht. Ich bin sehr erstaunt darüber, dass ich keine Pausen zwischendrin hatte.
Die hatte ich auch nicht, aber ich war einfach enorm langsam, nachdem ich dann alle überholt hatte.
Das noch nicht mal. Das ist noch nicht mal der Ehrgeiz, da irgendwie eine gute Zeit. Also das, ja, so im Nachgang, wenn Yannick noch unvorbereiteter Bestzeit macht. Weil ich habe das lange Zeit, hatte ich irgendwie regelmäßig, war ich auch laufen, das hat auch wahnsinnig Spaß gemacht, weil wir es in der Gruppe gemacht haben. Ich habe jetzt erfahren, meine Laufgruppe, meine ehemalige, existiert noch. Die treffen sich aber immer sonntags um 7:30.
Ja, perfekt. Und danach kannst du das Frühstück auch ganz anders genießen und auch generell diesen Tag. Also ich glaube es schon. Ich kann das schon gut nachfühlen.
Wir berichten irgendwann im Laufe dieser Staffel darüber berichtet, was draus geworden ist.
Aber so Kurzstrecke, ich kenne dich noch, vor ein paar Jahren hast du mal einen Marathon gemacht, kann das sein? Oder habe ich das geträumt?
Nee, zweimal in meinem Leben bin ich einen Marathon gelaufen und einmal will ich eigentlich noch und dann reicht's auch.
Bist du so ein disziplinierter Mensch? Also, oder woher kommt die Lust da drauf? Ist das was du selber einfach schaffen möchtest? Oder also wie?
Nee, ich glaube, das ist einfach. Das ist wahrscheinlich einfach nur ein Zeichen meines Alters. Das ist jetzt gerade 55 und das ist so ein Alter, in dem man sich vielleicht noch irgendwelche Sachen beweisen möchte. Also ich habe ja ganz am Anfang mal gesagt, dass ich überhaupt nie Sport gemacht habe, weil es immer hieß, du bist Asthmatiker, du darfst das gar nicht, es ist nicht gesund und so weiter. Und ich habe erst im Jahr, es gab verschiedene Gründe, die dazu geführt haben, aber im Jahr 2018 habe ich sozusagen aus dem Nichts heraus angefangen, ein bisschen Sport zu machen und das immer zu steigern. Das war im Sommer 2018 und dann bin ich schon den ersten Marathonlauf im Mai 2019 gelaufen und das war genau genommen total blöd. Also ich habe mich wirklich ich bin in solchen Dingen ein sehr disziplinierter Mensch. Also obwohl mein Körper schon lange gesagt hat, das darfst du jetzt nicht mehr machen. Dann hat mein Kopf mich sozusagen bis zur Ziellinie weitergeschickt. Es war sehr langsam, es war unheimlich schmerzhaft und ich habe mich auch mehrere Wochen nicht wirklich erholt davon. Also es war gar nicht klug, ich war nicht gut vorbereitet. Ich habe in der Woche vor dem Lauf viel zu viel trainiert, anstatt im Grunde das Training fast ganz einzustellen und so weiter. Aber ich wollte mir eben das auch beweisen, dass ich es irgendwie schaffe. Und dann wollte ich mir im Jahr danach beweisen, dass ich es auch besser schaffe, also dass ich es auch gesünder schaffe und nicht, das heißt, ich wollte eigentlich genau das Gleiche, auch gar nicht eine bessere Zeit oder so. Ich wollte nochmal den Marathon laufen und hinterher das Gefühl haben, du bist nicht krank, sondern du hast es geschafft, du hast es echt geschafft. Mhm. Und das hat dann auch weitgehend funktioniert und dann dachte ich mir, okay, und das nächste Jahr, jetzt willst du wirklich die Zeit noch ein bisschen verbessern und dann reicht's auch, weil ich schon, ein Marathon ist irgendwie keine gesunde Veranstaltung, kann man sagen, ja, und das heißt, dann reicht's auch, dann habe ich alles bewiesen in dem Punkt, was ich mir beweisen kann und dann kam aber Corona dazwischen und dann ist der Mainz-Marathon abgesagt worden, jetzt gibt's ihn zwar wieder, aber ist nur noch ein halber und so weiter, das heißt, ich liebäugle jetzt mit dem in Frankfurt, der im Herbst ist.
Krass. Diesen Herbst läufst du dann auch schon? Oder?
Diesen Herbst vielleicht und wenn nicht, dann nächsten Herbst. Aber ich glaube eigentlich schon gerne diesen Herbst. Ich fange ja nicht mehr bei Null an. Insofern geht es wahrscheinlich. Das und ich, ist, nächsten ja, Herbst ja. bin ich wieder ein Jahr älter. Das ist die andere Seite.
Dann zählt das Ergebnis doppelt. Also dann ist doppelt so
ja,
wichtig.
Ja, umso besser. Dann ist es auch ein bisschen mehr Vorbereitungszeit.
Ich finde das nach wie vor bewundernswert. Wir haben jetzt schon ein paar Leute hier, die so sehr viele krasse Sportsachen machen. Ich bin einfach kein Langstreckenläufer, das weiß ich. Für mich hat mir der Firmenlauf mal wieder bewiesen. Auch 5,7 Kilometer ist schon meine harte Grenze. Aber
weniger Ehrgeiz.
Du, ich habe gar keinen. Nicht so viel. Ich denke immer nur, okay, das sind 5,7 Kilometer, das muss man doch schaffen so. Mein Ehrgeiz wäre es gewesen, meine Zeit ein bisschen zu verbessern, aber nicht mal das.
Ja, aber das ist...
Genau den Ehrgeiz habe ich nicht. Also ich habe gar keinen Zeit-Ehrgeiz. Und deswegen, ich finde es immer auch, also auch als ich dann so ab 2018 langsam die Entfernungen gesteigert habe, da war immer nur der Ehrgeiz, irgendwie eine halbe Stunde länger zu laufen oder diese 5 Kilometer länger mehr zu laufen als vorher oder so.
Aber jedenfalls gehe ich jetzt hier raus mit mehr gewonnener Zeit, mit einem spannenden neuen Lebensmittel und mit der Aufgabe für mich, morgens laufen zu gehen.
Ja, wir werden berichten. Also ich bin jetzt... Dennis war jetzt heute vor der Aufnahme nochmal da, wir können es ja sagen, ja, und er hat auch gesagt, er trifft sich jetzt mit Ingo heute Abend und dann denke ich, war auch beim Firmenlauf, da stand Ingo auch an der Strecke und habe gedacht,
ich kann versprechen, dass ich auf jeden Fall bis Dienstag nochmal laufen gehen werde. Ja. Ob es jetzt sehr früh morgens ist, I don't know.
Und ich nehme mir allgemein vor, laufen zu gehen.
Gut, ja, wir sind ziemlich am Ende mit unserer Aufnahme, würde ich sagen. Ich habe noch eine abschließende Frage. Oder du siehst auch aus, als hättest du noch eine abschließende Frage.
Nee, meine Frage ist, ob deine Frage das Outro...
Sozusagen, aber es könnte ein bisschen länger sehen. Also was ich dann auf jeden Fall sagen möchte, wir müssen, oder ich möchte, in unserer nächsten Podcast-Pause, die ja immer Anfang des Jahres kommt, unbedingt das virtuelle Freunde- oder vielleicht auch haptische Freundesbuch anfangen. Und das liegt auch daran an Rüdiger Schmidts Antworten auf den Fragebogen, die so ausführlich waren, da hätte man nochmal 2 andere Folgen draus machen können. So spannende Sachen, so spannende Anekdoten, die ich dann noch dazu gewusst hätte. Ich glaube, das würde alles total in den Rahmen sprengen. Aber man sieht dich ja öfter hier auf Rüsselsheims Straßen, dann kann man dich auch einfach mal anquatschen.
Und, und wir kriegen dieses Freundebuch. Noch.
Genau.
Wir kriegen es auf die Website. Ich mache mir, das ist neben dem Laufen das nächste To-Do.
Und meine abschließende Frage, auch da würde ich nochmal kurz innehalten, weil ich nicht weiß, wie lange die Antwort ausfällt. Wir haben ja schon festgestellt, dass du in Rüsselsheim gut verankert bist. Ist dir bewusst, wie viele Menschen oder junge Menschen du auch nachhaltig noch so geprägt hast und die heute noch sehr viel mit dieser Zeit im Chor, in der Musikklasse oder sonst wo verbinden und die vielleicht auch wirklich was weitertragen bis zu ihrem Lebensende? Ist dir das bewusst? Weil aus eigenen Quellen oder vielen Quellen würde ich das so interpretieren. Ist dir das bewusst und was macht das mit dir?
Ein bisschen schwierig, die Frage zu beantworten, aber es ist mir insofern bewusst, als es mir öfter einfach rückgemeldet wird von Leuten. Oder ich sehe, dass irgendjemand einen beruflichen Weg geht und mir sagt, eigentlich, das hat damals bei Kantvokal angefangen oder so. Das ist mir bewusst und das macht mich natürlich sehr, sehr dankbar. Ich habe bei einem der frühen Kantvokal-Konzerte, als Nick Benjamin moderiert hat, hat er einmal so einen Spruch abgezogen, von wegen, was Kantvokal so alles macht und davon können Mathematiklehrer nur träumen, hat er so ein bisschen flapsig gesagt. Und ich dachte so am Klavier sitzen, oh nein, die ganzen armen Mathelehrer, die jetzt da sitzen, das ist der, naja. Also ich bin beschenkt damit, dass ich ein Fach unterrichten darf und dass ich Sachen an der Schule machen darf, die eben so persönlich und so emotional und so bindend sind und nicht so nur Fach in Anführungszeichen. Und das heißt, was macht es mit mir? Es macht mich vor allen Dingen dankbar.
Schön. Eine kurze Anekdote, die sehr gut dazu passt. Ich war neulich in einem Gespräch mit einem der Generation 1 Herrensalon-Mitglieder und hat nicht mehr viel so mit Gesang am Hut. Ist unter anderem, ja, bringt anderen Leuten bei, wie man am freien Fels klettert. Und dessen Überbleibsel sozusagen aus dieser Herrensalonzeit ist, dass wenn es nicht weitergeht für die Leute, mit denen er unterwegs ist, wenn die irgendwie schwierige Stellen haben oder so, dann singt er das gesamte Herrensalon-Repertoire, was er noch hat, denen vor. Und das überbrückt so anderthalb Stunden, hat er gesagt, und das ist immer wieder toll. Und sowas, das höre ich so gerne und das, ja, das finde ich fast gut zusammen, was du nochmal irgendwie für einen Impact hast. Auch in ganz anderen Bereichen irgendwo. Genau. Ja. Okay. Vielen Dank, dass du da warst, Rüdiger.
Ich danke euch. Hat Spaß, wirklich viel Spaß gemacht.
Ja, absolut grandios.
Wir können ja so ein bisschen plaudern, weil jetzt
läuft. Wir sind so tiefenentspannt. Tiefenentspannt.
Das kommt vom Tee.
Das kommt wirklich vom Tee. Und davon, dass ich jetzt gewiss mir sein kann, dass ich nie mehr Zeitprobleme habe. Und ja, meine Stress hier auch, wenn nur symbolisch, vielleicht minimieren kann. Mein selbstgemachter Stress.
Ja.
Ich bin ja ehrlich.
Probier es mal aus. Es ist so, ich sehe dich tatsächlich noch irgendwie auf diversen anderen Veranstaltungen dann stehen und dann davon berichten. Ja,
Mensch. Ich habe ihn jetzt immer dabei einfach. Den Zeitumkehrer.
Ja, aber das ist klar, den müssen wir beim Live-Podcast sehr präsent.
Den trage ich um meinen Hals für immer.
Ja, ja. Achso, ja gut, dann hat sich das geklärt. Wir sind nur darum, ich weiß nicht, wie du zu Ketten stehst. Okay, Stallzeit, Rüsselsheimer Podcast ist eine Produktion von Sturmfrei e.V. und wird mit freundlicher Unterstützung unterstützt durch die Sparkassenstiftung Groß-Gerau, die Förderreihe Kulturmut und die Stadt Rüsselsheim am Main. Wir hören uns.
Macht's gut.